Vielen Dank, Bruder Neville. Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich bin so froh, heute Abend wieder hier zu sein, im Dienst des Herrn, unseres Gottes. Dieses ist es, oh ja, das ist gut. Ich habe euch heute Morgen so lange hier gehalten, dass ich das Gefühl habe, dass ich heute Abend sehr schnell sein sollte. Nun, es war schrecklich, dass ihr stehen musstet, und heute Abend ist es genauso schlimm. Nun, es dauert nicht mehr lange, bis wir mehr Platz für euch haben, seht ihr, sobald die Gemeinde fertiggestellt ist. Nein, aber wir haben nicht vor, heute Abend zu lange zu bleiben. Aber morgen Abend wollen wir ein wenig länger machen. Morgen Abend, wenn einige von euch morgen Abend kommen können, nun, wir erwarten, eine großartige Zeit im Herrn zu haben. Morgen Abend werden einige gute Männer hier sein. Wir werden alle zusammen eine Zeit haben. Bruder Branhams Bruder Edgar Branham sagt, oh mein Lieber, warte, ich sollte dich noch etwas fragen. Ich habe vergessen, es dir zu sagen, aber viele Leute hier haben gesagt, dass du immer so in Eile bist, den Gottesdienst zu beenden. Aber morgen Abend kannst du alle Zeit haben, die du möchtest, von 7 bis 12 kannst du dir einfach Zeit nehmen. Nun, das haben die Leute hier mich gebeten, dir zu sagen. Also kannst du es ihnen jetzt erklären, falls du es nicht so siehst. Wir werden morgen um Mitternacht das Abendmahl halten. Ich bin sicher, dass ihr es gerne möchtet, dabei sein möchtet, wenn die ganzen anderen johlen und schreien und schießen und trinken und so weiter, beugen wir uns einfach ehrfürchtig vor Gott und halten das Abendmahl und beginnen das Jahr mit unserem Versprechen, unsere Herzen auf Gott gerichtet in Hingabe an ihn. Und morgen Abend werden sicherlich einige gute Redner hier sein. Es gibt einige gute. Ein Bruder aus Georgia ist hier oben, Bruder Palmer, ein wunderbarer Redner. Bruder Junior Jackson wird morgen Abend hier sein. Bruder Bieler, Bruder Neville, oh my, my. Und so weiter und so weiter. Feine Männer Gottes werden hier sein. Bruder Willard Collins und diese ganzen Brüder, die uns so großartige Botschaften gebracht haben. Und vielleicht kommen noch andere vorbei, wir erwarten morgen Abend also eine großartige Zeit. Nun, meine Frau sagte, sag das bloß nicht. Aber ich werde es trotzdem sagen. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen Imperium gesagt habe, anstelle von Schiedsrichter. Billy saß dort hinten und sagte, da macht er es schon wieder. Ich habe gesagt, das Imperium, er muss ein Imperium haben. Ich meinte aber einen Schiedsrichter. Ich bin so, wie man es über den Holländer sagt, wisst ihr, und nehmt nicht das, was ich sage, sondern das, was ich meine. Ich sagte, ich glaube, sie verstehen mich nach all den Jahren. Wisst ihr, es sind jetzt 30 Jahre, die ich hinter diesem Pult hier stehe. 30 Jahre in diesem Tabernakel. Mittlerweile solltet ihr mich kennen, nicht wahr? Oh my, meine Bildung ist sicherlich begrenzt. Aber ich weiß, dass ich nicht sprechen kann, aber ich bringe dem Herrn einen wahrhaftigen Lärm. Und Bruder, ich glaube, es war Dr. Lamsa von der Lamsa-Bibel, der die Übersetzung gemacht hat. Er sagte, einmal habe ich gesprochen und ich wusste nicht, dass er da war. Und er kam zurück und sprach über das Urim Tumim und dann sprach er über dieses Licht. Und er sagte, was ist heute mit diesen Menschen los? Und ich sagte, er sagte, der Grund dafür, dass die Menschen, die Übersetzer, die Bibel nicht richtig übersetzen konnten, war, dass die Übersetzer versuchten, in das gehobene Jiddisch zu übersetzen. Und Jesus sprach in der einfachen Gesellschaft, so wie die Menschen auf der Straße sprachen. Und wisst ihr, da gibt es eine Schriftstelle in Lukas, wo es heißt, das einfache Volk hörte ihn gerne. Er sprach in ihrer Sprache. Ich hoffe, dass das auch wieder so ist. Wir sind glücklich über den Herrn. Nun, ich weiß, ich sehe die Damen dort stehen. Es ist schlimm genug, die Männer stehen zu sehen, geschweige denn die Mädchen und Jungen und Damen und so weiter, die an den Wänden stehen und die kleinen Kinder. Aber wir haben einfach nicht genug Sitzplätze. So beten wir, dass wir das nächste Mal, wenn wir nach dieser Woche Versammlungen haben, nach dieser Zeit, wisst ihr, das nächste, was ansteht, soweit wir es wissen, sind diese 7 Siegel. Und so der Herr will, fangen wir sofort damit an, sobald die Gemeinde fertig gebaut ist und wir hinein können. Wir kommen dann zu einer neuen Einweihung zusammen. Und vielleicht werden wir dann ungefähr eine oder zwei und vielleicht drei Wochen am Stück Versammlungen haben für die sieben Siegel. So erwarten wir eine großartige Zeit im Herrn während dieser Zeit. Und wir werden euch allen, die ihr nicht aus der Stadt seid, wir werden euch die Karten und so weiter zuschicken und euch die genaue Zeit mitteilen, vielleicht eine oder zwei Wochen im Voraus. Der Bauunternehmer wird wohl am 10. Februar fertig sein, so wie ich Billy heute Abend verstanden habe. Nun, wenn er am 10. fertig ist, fangen wir etwa am 15. an. Sobald sie also fertig sind, werden wir direkt damit anfangen. Die alte Schwester Kit rief mich vor kurzem an und sie war den Tränen nahe. Sie sagte, Bruder Branham, wir haben so sehr versucht, das alte Auto zu starten und es wollte nicht anspringen. Also, sagte sie, bete bitte, dass es anspringt, dann komme ich morgen. Und sie sagte, ich frage mich, ob ich irgendwo übernachten könnte. Ich sagte, mach dir keine Sorgen, wir haben einen Raum für dich, Schwester Kit, sobald du. Sie sagte, Gott segne dich. Sie sagte, weißt du, wenn die Versammlungen bis 12 Uhr gehen, sagte sie, ich möchte um 12 Uhr nicht mehr losfahren. Wisst ihr, sie und Bruder Kit sind beide etwa 85 Jahre alt und sie sind immer noch im Dienst. Wisst ihr, was sie tun? Sie haben ein Tonbandgerät und sie nehmen meine Botschaften und gehen von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Haus zu Haus und spielen die Bänder ab. Nun, wenn das nicht bedeutet, nicht aufzugeben, das bedeutet, nicht in den Ruhestand zu gehen, das ist, den Glauben bis zum Ende zu halten, mit einem Schwert in der Hand zu sterben. So sollten wir gehen. Das ist die Weise, wie ich es auch tun möchte. Und dann, und sie sagte, weißt du, wenn ich um 12 Uhr die Schnellstraße entlang fahren würde, sie sagte, und nach 12 Uhr nachts versuchen würde, nach Hause zu kommen, und diese ganzen betrunkenen Teufel, sagte sie, die unterwegs sind, sie sagte, in jede Richtung laufen und trinken. Sie sagte, diese Dämonen rennen umher, sagte sie. Ich würde mich zu Tode fürchten. Bruder Pat, sie ist schon ein liebes kleines Ding. Wie viele kennen Schwester Kit? Sie sitzt hier, sie ist einfach ein geheiligt aussehendes kleines Ding. Und wenn man bedenkt, dass sie, Jahre bevor ich geboren wurde, und ich bin ein alter Mann, dort oben in den Bergen war, sie und Bruder Kit. Sie hat den ganzen Tag lang auf dem Waschbrett gewaschen, um 15 oder 20 Cent für eine Wäsche zu bekommen, damit er abends irgendwo predigen konnte. In diesen Kohleminen dort oben in Kentucky, wo man musste mit einem Gewehr bewacht werden, um auf den Hügel zu kommen, wo man predigen wollte. Oh my! Dann denke ich, muss ich nach Hause in den Himmel getragen werden auf einem blumigen Bett der Leichtigkeit, während andere kämpften, um den Preis zu erlangen und durch blutige Meere segeln mussten? Ich muss kämpfen, wenn ich regieren will. Mehre meinen Mut, Herr. Nun, ich möchte seine Unterstützung durch sein Wort. Das ist es, was ich heute Abend möchte. Nun, ich nehme an, dass die Aufnahmegeräte jetzt eingeschaltet sind. Oh ja, ich bin. Es tut mir leid. Eine kleine Schwester hatte heute Morgen ein Baby hier, das sie einsegnen lassen wollte. Und ich sagte ihr, dass wir es sicher heute Abend tun würden. Also nun, und morgen Abend werden wir Kindereinsegnungen haben, Heilungsgottesdienste und alles, was wir möglich machen können. Wir haben viel Zeit. Nun, wenn die kleine Schwester hier ist und ihr Kleines hat. Und eigentlich sollten wohl einige Leute, die von weit her gekommen sind, heute Morgen für ein privates Gespräch oder so etwas hier gewesen sein. Und sie sollten sich heute Morgen dort treffen und Billy musste sie bis heute Abend warten lassen. Und er konnte sie heute Abend nirgendwo finden, seht ihr. Wenn du hier bist, Schwester, ich war eine ganze Weile dort hinten und habe gewartet, um zu sehen, ob er die Dame finden konnte. Es waren zwei von ihnen, glaube ich, die ein privates Gespräch haben wollten und die von weit außerhalb kamen. Also, wir vertrauen darauf, dass ich euch so schnell wie möglich treffen kann, falls ich euch verpasse, vielleicht morgen Abend, wenn ich herkomme. Nun, ich glaube, das ist die Dame, die mit dem kleinen Baby, mit dem blauen Strampler kommt. Strampler? Meda, ich habe das nicht so gemeint, Schatz. Was auch immer das ist, es sieht aus wie ein kleines Kleid von... Strampler. Wie viele wissen, was ein Strampler ist? Nun, sicherlich. Für mich ist es eine alte Overalljacke. So, so. Nun, es ist das kleine Baby von Dallas. Nun, das ist fein. Bruder, komm hier nach vorne. Entschuldigt mich. Nun, irgendwie gefällt mir diese kleine Schleife, die ihr dort angebracht habt. Wie heißt es? Rebecca Lynn, LYNN. Und wie? Wie ist euer Nachname? Staten. Rebecca Lynn Staten. Stimmt das? Darf ich sie halten? Ich weiß, dass es irgendwie schwer ist, so eine Kleine abzugeben. Ist sie nicht süß? Rebecca Lynn Staten. Diese Familie hat viel durchgemacht. Diese kleine junge Dame hier und ihr Ehemann sind beide gerade erst vor kurzem gerettet worden und zur Erkenntnis des Herrn gekommen. Und jetzt hat Gott ihnen in ihrer Verbindung diese wunderschöne kleine Rebecca gegeben und sie bringen sie zum Herrn. Nun, viele Menschen nennen es die Kindertaufe in der Methodistengemeinde und vielen anderen und sie besprenkeln sie mit Wasser, wenn sie Babys sind. Nun, was mich betrifft, ist das in Ordnung, aber wir versuchen immer genau das zu tun, was die Bibel sagt. Und in der Bibel gab es, nein, nie so etwas wie die Kindertaufe. Nirgendwo in der Geschichte bis zur frühen katholischen Kirche, soweit wir wissen, das war bis zum Konzil von Nicea. Das ist nur ihre Art, Amen zu sagen. Seht ihr, ihr müsst die Auslegung davon haben. Nun, aber in der Bibel brachten sie kleine Kinder zu Jesus, damit er sie segne. Und er legte seine Hände auf sie und segnete sie. Und das machen wir immer noch. Lasst uns nun unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, diese junge Frau und dieser junge Mann kommen heute Abend mit dieser lieblichen kleinen Rebecca, die ihnen in ihre Obhut gegeben wurde, um sie in der Ermahnung Gottes zu erziehen. Und sie bringen sie heute Abend, um sie dem Herrn zu übergeben. Und wie die Mutter sie aus ihren Armen in meine gab, gebe ich diese kleine Rebecca von meinen Armen in deine. Gott sei mit ihr und segne sie. Segne ihren Vater und ihre Mutter. Mögen sie alle ein treues, langes Leben führen und, wenn es möglich ist, das Kommen des Herrn Jesus sehen. Möge dieses Kind in der Erkenntnis des Herrn wachsen und möge sie, wenn es ein Morgen gibt, ein großes Zeugnis für dich sein. Gewähre es, Herr. Nun, wenn du hier auf Erden wärst, würden diese Frauen und Männer ihre Kinder zu dir bringen. Aber wir sind als Prediger des Evangeliums deine Stellvertreter. So geben wir dir dieses Baby zu einem Leben im Dienst in deinem Königreich, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Gott segne dich, kleine Rebecca. Was für ein süßes kleines Ding. Möge Gott euch beide und das Baby segnen und euch ein langes, glückliches Leben im Dienste Gottes schenken. Ich weiß gar nicht, ob ich stark genug bin oder nicht. Das ist ein richtiger Junge. Wie heißt er? Stanley? Stanley Victor? Clayland? Clay? Cleveland? Der kleine Stanley, was für ein schöner kleiner Name und was für ein netter kleiner Junge. Nun, ich schätze ungefähr. Schau hier hoch, Stan. Bist du ein feiner Junge? Oh, du weißt es. Wir üben das nicht. Wir machen es einfach, wisst ihr? Da ist nichts Formelles dabei. Das stimmt. Er ist wirklich ein süßer kleiner Kerl. Ich habe den Nachnamen vergessen. Ich glaube, ich spreche ihn nicht richtig aus. Cleveland, in Ordnung. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, dieses Ehepaar bringt dieses Baby, den kleinen Stanley Cleveland, um dem Herrn Jesus geweiht zu werden. Und während der Pastor der Gemeinde hier und ich gemeinsam in Einheit in dem Werk des Herrn stehen, übergeben wir dir dieses Kind für ein Leben im Dienst. Du hast ihn der Mutter und dem Vater gegeben, und jetzt geben sie ihn mir in meine Arme, und ich lege ihn aus meinen Armen in deine. Gott segne seinen Vater und seine Mutter, segne den kleinen Jungen und mögen sie alle ein langes, glückliches Leben im Dienst für dich führen. Möge das Kind in der Ermahnung Gottes erzogen werden, um ihm zu dienen und ihn zu fürchten und ihn zu lieben alle Tage seines Lebens. Nun, sie brachten die Kinder zu dir, damit du sie segnest, und wir segnen ihn mit unseren Händen auf dem Kind im Namen des Herrn. Und möge er ein langes, glückliches Leben in Gesundheit und Kraft für deinen Dienst leben, in Jesu Namen. Amen. Gott segne dich, kleiner Stanley. Ihr habt hier einen feinen Jungen. Nun, ich muss die Kleinen und die Teenager um einen kleinen Gefallen bitten. Und ich weiß, dass es schwer ist. Ihr könnt nicht sehr lange stillstehen, weil sich eure Glieder verkrampfen. Aber ich nähere mich heute Abend etwas, das ich noch nie zuvor behandelt habe. Und es ist etwas, über das ich sprechen werde, wovon ich nie gedacht hätte, über so etwas zu sprechen. Deswegen wollte ich heute Morgen diese Zeit nicht vor der Botschaft ausfüllen, und ich bin nicht damit fertig geworden, über mein Absolut zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass ich es jemals schaffen werde. Ich hoffe, dass ich es nie schaffen werde. Er ist so wunderbar. Aber heute Abend werde ich über etwas sprechen, das ich nicht weiß. Und nun, das ist schon eine Sache, wenn ein Prediger sagt, dass er über etwas sprechen wird, von dem er nicht Bescheid weiß. Aber ich werde mich nach meinem besten Wissen hinauswagen, damit diese Gemeinde es versteht. Und ich würde euch auf keinen Fall etwas vorenthalten, das nützlich ist. Und dann dieses Tonband. Ich nehme an, dass die Jungs es aufnehmen. Und wenn ihr zufällig das Tonband bekommt, wer auch immer sich das Tonband anhört, denkt daran, wenn euch etwas rätselhaft vorkommt, dann sagt es nicht, es sei denn, es ist auf dem Tonband. Sagt nichts, was im Gegensatz zu dem steht, was auf dem Band ist. So viele schreiben mir wegen der Schlangensame und sagen, dass ich dies und das gesagt habe. Ich hole mir das Band und spiele es ab. So habe ich es nicht gesagt. Seht ihr, die Menschen beurteilen die Dinge falsch. Wisst ihr, Jesus ging einmal nach seiner Auferstehung mit den Aposteln am Ufer entlang und Johannes lehnte sich an seine Brust. Und sie sagten, was wird mit diesem Mann geschehen? Jesus sagte, was geht es euch an, wenn er bleibt, bis ich komme? Und es ging ein Sprichwort heraus, das besagte, Johannes würde so lange leben, bis Jesus wiederkommt. Und die Schrift sagt, obschon er es nicht so gesagt hat. Seht ihr, er hat das nicht gesagt. Er sagte nur, was geht es euch an, wenn er bleibt, bis ich komme? Er sagte nicht, dass er bleiben würde. Aber seht ihr, Missverständnisse entstehen so schnell. Und nun nicht, dass ich jemanden verurteile, weil er es getan hat. Denn ich tue es selbst. Und alle Menschen tun es. Wenn schon die Apostel, die mit unserem Herrn wandelten, ihn missverstanden haben. Und sie haben ihn nie klar verstanden. Ganz am Ende sagten sie, ja, jetzt verstehen wir. Jetzt glauben wir. Und wir sind sicher, dass dir niemand etwas sagen muss, denn du weißt alle Dinge. Und Jesus sagte, glaubt ihr jetzt? Seht ihr? Nach dieser ganzen Zeit, glaubt ihr, ist es euch endlich klar geworden, seht ihr, dass ihr glaubt. Und das ist einfach menschlich. Und wir sind alle Menschen, also werden wir Dinge missverstehen. Aber wenn es euch ein wenig rätselhaft vorkommt, spielt das Band noch einmal ab. Hört dann genau hin. Ich bin sicher, der Heilige Geist wird es euch offenbaren. Nun für die Kleinen, wenn ihr Kinder, eure Amens, etwas zurückhalten würdet. Wartet einfach ein wenig, denn ich möchte, dass dies gut verstanden wird, weil viele das Tonband nicht haben werden. So möchte ich, dass ihr sicher seid, es zu verstehen. Und lasst es uns für ungefähr 35 oder 40 Minuten behandeln, einfach so ehrfürchtig, wie wir können. Denn dies ist eine gewaltige Zeit für mich. Es ist etwas geschehen und ich weiß nicht, was ich tun soll, seht ihr? Und ich stehe unter dem furchtbarsten Druck, in dem ich jemals in den Tagen meines Dienstes stand, soweit ich weiß. So lasst uns nun unsere Häupter beugen, bevor wir uns dem Wort nähern.
Heavenly Father, then some time ago I preached about
Himmlischer Vater, vor einiger Zeit habe ich über das Thema Vermuten gepredigt. Und Vermuten heißt, etwas ohne Autorität zu tun. Und vielleicht, Herr, habe ich es heute Abend auf mich genommen, den Menschen etwas darzulegen, ohne eine Vision darüber zu haben. Darum, Herr, überprüfe mich, wo die Punkte überprüft werden müssen. Schließe meinen Mund, Herr. Du hast den Löwen in der Grube mit Daniel das Maul verschlossen, damit er nicht verletzt wurde. Herr, ich bete, dass wenn ich versuchen sollte, etwas falsch darzulegen, du immer noch die Macht hast, einen Mund zu verschließen. Aber wenn es die Wahrheit ist, Herr, dann segne es und sende es hervor. Und du kennst den Zustand und was gerade vor uns liegt. Und deshalb komme ich sogar bis zu diesem letzten Moment am Pult, um zu versuchen, diese Dinge auszulegen. Und ich bitte dich, uns zu helfen. Segne diese kleine Gemeinde, diese Gruppe, die sich unter diesem Dach versammelt, die mit uns hier in der Stadt verweilt und aus vielen Staaten kommt. Oh, wenn die Abendschatten fallen, sind wir so froh, dass wir einen Ort haben, zu dem wir kommen können. Wenn die Welt so verwirrt ist und nicht weiß, wo sie steht, sind wir froh, dass der Name des Herrn eine mächtige Festung ist und die Gerechten fliehen hinein und sind sicher. Nicht einfach nur viele Worte, sondern eine Offenbarung. So beten wir, Vater, während die Abendlichter kommen, beim Untergang der Sonne, und wir glauben, dass dies die Zeit ist, in der wir leben, im Untergang der Sonne. Und wir danken dir so sehr, Herr, von ganzem Herzen für die Dinge, die du für uns getan hast. Und Herr, ich danke dir, dass durch die Zeiten hindurch diese Visionen, die du gegeben hast, dass jede einzelne davon einfach perfekt war. Und jede Auslegung von Träumen ist genau so gewesen. So wissen wir, dass nur du es sein konntest, Herr. Denn wir sind Sterbliche, alle in Sünde geboren und in uns ist nichts Gutes. Aber sich vorzustellen, dass du so etwas wie ein menschliches Wesen nehmen konntest und konntest sie waschen durch das Wasserbad des Wortes und durch das Blut Christi und diese Hand in so einer Weise ausstrecken konntest, dass der Mensch nicht mehr sein eigenes Denken benutzt, sondern die Gesinnung von Christus hineinkommen lässt, der alle Dinge weiß und spricht und eine Stiftshütte benutzt. Danke, Vater. Jetzt preisen wir deinen heiligen Namen und wir segnen diese kleine Gruppe heute Abend in deinem Namen. Wir segnen den Pastor, Bruder Neville, Gottes furchtlosen Diener. Wir segnen die Diakone, die Sachverwalter und jedes Glied des Leibes Christi, sowohl hier als auch in der ganzen Welt, im Namen des Herrn Jesus. Oh, während wir diesen dunklen, düsteren, schrecklichen Schatten über das Angesicht der Christenheit fallen sehen, wissen wir, dass die Zeit nahe herbeikommt. Da wird eine Entrückung sein und die Gemeinde wird hinaufgenommen werden. Herr, lass uns weitergehen. und auf den Anfänger und Vollender blicken, Christus. Gewähre es, Herr.
Move forward now in the name of the Lord Jesus to undertake these things has been put upon.
Und während wir jetzt im Namen des Herrn Jesus vorwärts gehen und diese Dinge tun, die wir aufs Herz bekommen haben, beten wir, dass du bei uns bist und uns hilfst und empfange dadurch die Ehre, Herr, denn wir übergeben uns dir mit deinem Wort im Namen Jesu Christi. Amen.
Now, if you got a pencil and paper,
nun, wenn ihr einen Stift und Papier habt, möchte ich, dass ihr einige Dinge aufschreibt, als oder alles, was ihr möchtet. Haltet sie einfach bereit.
And then on the tape.
Und dann auch auf dem Tonband. Wenn ihr die Schriftstellen jedes Mal aufschreiben möchtet, denn ich glaube, es ist die Schrift, die zählt. Nun möchten wir heute Abend einen Text lesen oder eine Schrift lesen aus dem Buch der Offenbarung Jesu Christi. Und ich glaube, dass dies die Offenbarung Jesu Christi ist, wie sie im Buch geschrieben steht. Und jede andere Offenbarung, die im Widerspruch zu dieser Offenbarung wäre, wäre verkehrt. Ich glaube, das müsste zitiert, noch einmal zitiert werden. Jede Offenbarung, die nicht in diese Offenbarung hineinpasst und diese Offenbarung ans Licht bringt, ist eine falsche Offenbarung. Sie muss schriftgemäß sein. Nun, im 10. Kapitel des Buches der Offenbarung Jesu Christi möchte ich die ersten paar Verse lesen. Die ersten 7 Verse, 1-7. Und hört nun gut zu und betet für mich. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf die Erde, und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er schrie, erhoben die 7 Donner ihre Stimmen. Und als die 7 Donner ihre Stimmen erhoben hatten, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe es nicht.
Lifted up his hands to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created.
Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll.
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall,
sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten.
And my text, if I should call it that, tonight.
Und mein Text, wenn ich ihn heute Abend so nennen soll, ist dieser: Ist dies das Zeichen des Endes, mein Herr? Wir wissen alle, dass wir in einer herrlichen Zeit für die Gemeinde leben, aber in einer schrecklichen Zeit für den Ungläubigen. Und wir leben in einer der gefährlichsten Zeiten, die es jemals von Anbeginn der Welt an gab. Kein Prophet, kein Apostel hat zu keiner Zeit jemals in einer solchen Zeit gelebt, wie wir jetzt leben. Dies ist das Ende. Es steht in den Himmeln geschrieben. Es steht über dem Angesicht der Erde geschrieben. Es steht in jeder Zeitung geschrieben. Dies ist das Ende, wenn ihr die Handschrift lesen könnt. Die Propheten haben in der Zeit gelebt, als die Handschrift an der Wand für eine Nation war. Aber wir leben jetzt, wo die Handschrift an der Wand für die Zeit ist. Für alle Nationen, die Erde und alles, die Zeit ist am Ende. Wir müssen also die Schriften durchforschen, um die Stunde zu finden, in der wir leben. Ein wahrer Prophet Gottes wird immer in die Schrift gehen. Deshalb ist er absolut sicher, dass es so geschehen wird. Im Alten Testament, wenn Propheten etwas sagten, gab es immer irgendwo einen Propheten mit dem Wort, der beim Wort verblieb. Er beobachtete Gott, um Visionen zu bekommen, und wenn seine Vision im Widerspruch zum Wort stand, dann war seine Vision falsch. Das ist die Weise, wie Gott seinem Volk sein Wort bringt. Könnt ihr mich dort hinten gut hören? Ich weiß fast nicht, wo ich anfangen soll. Nun, es war ein großes Vorrecht für mich, zu wissen, dass dieses Tabernakel meine erste Gemeinde war. Es ist eine herrliche Sache. Und ich werde es nie vergessen, auch wenn Jesus verziehen würde und ich hunderte von Jahren alt werden würde. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich den Grundstein dort an der Ecke legte und an die Vision, die er mir an jenem Morgen von diesem Tabernakel gab. Und ihr alle erinnert euch, es ist in den Büchern aufgeschrieben. Und es wurde absolut bis auf den Buchstaben erfüllt. Nicht ein bisschen davon ist ausgeblieben. Und nun, ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was er in den ganzen Jahren meines Lebens gesprochen hat, und was ich zu den Menschen gesagt habe, was sich nicht erfüllt hat. Und viele Menschen sind mit Träumen gekommen, die er mich durch seine Gnade für die Menschen auslegen ließ. Und viele sind mit Träumen und mit Problemen gekommen, die ich nicht auslegen konnte. Aber ich habe nicht versucht, euch einen Trick vorzustellen, der alle Antworten hat. Ich habe versucht, ehrlich zu sein und euch die Wahrheit zu sagen, und ich konnte es euch nur sagen, wie er es mir gesagt hat. Und wenn es dann zu mir kam, dann konnte ich es euch sagen. Und ich möchte euch warnen, in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es viele, nicht um etwas gegen die Menschen zu sagen, aber wenn ihr jemanden seht, der auf alles eine Antwort hat, ist das im Widerspruch zum Wort. Jesus sagte, in den Tagen des Elia gab es viele Aussätzige, aber nur einer wurde geheilt. In den vielen Jahren, 80 oder mehr, als Elia lebte, und ein Aussätziger wurde geheilt. Es gab viele Witwen in den Tagen Elisas, aber er wurde nur zu einer gesandt. Und wir stellen fest, dass es viele Dinge gibt, die Gott tut und die er seinen Dienern nicht offenbart. Und kein Diener ist größer als sein Herr. Und dann, Gott wird seine Ehre mit niemandem teilen. Er ist Gott. Und wenn ein Diener dahin kommt, dass er versucht, Gottes Platz einzunehmen, dann nimmt Gott sein Leben und stellt ihn irgendwo anders hin oder so. Wir müssen uns das vor Augen halten. Nun, in diesen Visionen und Auslegungen kann ich die Deutung eines Traumes erst dann sagen, wenn ich durch eine Vision genau sehe, was der Traum war. Und viele von euch wissen, dass ihr mir euren Traum erzählt habt und nicht einmal alles davon erzählt habt. Und als ich den Traum zu mir zurückkommen sah, habe ich mich umgedreht und euch gesagt, dass ihr vieles davon ausgelassen habt, und dann habe ich euch gesagt, was ihr ausgelassen habt. Ihr wisst, dass es stimmt. Wenn das stimmt, sagt Amen. Amen. Die Dinge, die ihr mir nicht gesagt habt. Deswegen seht ihr, wenn der, wie Nebukadnezar gesagt hat, wenn du mir nicht sagen kannst, was ich geträumt habe, woher soll ich dann wissen, dass du die Auslegung davon hast? Aber diese ganzen Eindrücke, wir dürfen sie nicht nehmen und sagen, so spricht der Herr. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen eine direkte Stimme haben, eine Antwort von Gott, bevor wir sagen können, dass es Gott ist. Nicht ein Eindruck, nicht ein Gefühl. Egal wie sehr es pulsiert, ihr könntet sagen, ich glaube, dass es so sein könnte. Aber wenn ihr sprecht, so spricht der Herr, dann seid es nicht ihr. Beobachtet es am Podium. Habt ihr es jemals versagen gesehen? Das So spricht der Herr ist vollkommen. Es hat nie versagt. Und solange es So spricht der Herr ist, kann es nicht versagen. Aber bis heute hat er mich beschützt, weil ich auf ihn gewartet habe. Ich habe nicht versucht, nach Ansehen oder eitler Ehre der Menschen zu streben. Ich habe mein Bestes versucht, demütig zu leben und die Art von Leben zu führen, von dem ich denke, dass ein Christ es leben sollte. Und ich war nicht in der Lage, das von mir selbst aus zu tun, aber er hat es bis heute getan. Wie ich sage, dass er derjenige ist, der mich geführt hat. Man könnte vieles hierüber sagen, aber es würde zu lange dauern. Aber ihr alle seid euch dieser Dinge bewusst. Und der einzige Grund, warum ich euch gerade Amen sagen ließ, euch Menschen, die ihr mir Träume erzählt habt und ich habe euch gesagt, was ihr ausgelassen habt, weil diese Botschaft aufgenommen wird. Menschen aller Nationen werden dies hören. Und wenn sie dieses Amen hören, dann wissen sie, dass es hier Stimmen gibt, die unter diesem Dienst sitzen, die es besser wissen, als etwas Falsches zu tun oder Amen zu etwas zu sagen, das falsch ist. Amen heißt, so sei es. Es bedeutet, es zu bejahen. Nun, mein ganzes Leben lang, seitdem ich ein kleiner Junge war, war da etwas, das mich belastet hat. Und ich hatte ein sehr ungewöhnliches Leben. Schwer zu verstehen. Sogar meine Frau kratzt sich am Kopf und hat das gesagt. Bill, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der dich verstehen kann. Und ich sagte, ich verstehe mich selbst nicht. Denn ich habe mich vor vielen Jahren Christus ergeben, übergeben. Er übernimmt die Führung. Ich versuche nicht, es zu verstehen. Ich gehe einfach, wohin er führt, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin dankbar für eine wunderbare Frau und Kinder. Und für meine Frau und Kinder, die das Vertrauen haben, dass ich ihnen nichts Falsches sagen würde. Das glauben sie. Jedes Mal, wenn man ihnen etwas sagt, halten sie genau daran fest. Sie wissen, dass ich ihnen nichts Verkehrtes sagen würde. Und würde ich dann einem von Gottes Kindern etwas Verkehrtes sagen? Nicht absichtlich, absolut nicht. Gott möchte, dass seine Kinder die richtige Art von Training erhalten. Und aufrichtig und ehrlich mit ihnen sein, und ich glaube, er wird das segnen. Nun, immer wieder während meines Weges gab es Dinge, die geschehen sind und die ich nicht verstehen konnte. Und eines der Dinge, die ich nicht verstehen konnte, war, als ich ein kleiner Junge war und diese Visionen über mich kamen. Und ich sah sie und erzählte meinen Eltern die Dinge, die geschehen würden. Sie dachten, dass ich einfach nur nervös sei. Aber das Seltsame war, dass es genauso passierte, wie es gesagt wurde. Ihr sagt, war das vor deiner Bekehrung? Ja. Gaben und Berufungen sind unwiderruflich, sagte die Bibel. Du bist für irgendeinen Zweck in diese Welt geboren. Und ihr macht nicht, eure Bekehrung bringt nicht die Gaben mit sich, sie sind für euch vorherbestimmt. Nun, während meinem Leben und als ich ein kleiner Junge war, habe ich mich gesehnt. Ich war in dem Land unzufrieden, in dem ich lebte. Irgendwie habe ich mich danach gesehnt, in den Westen zu gehen. Und ich hatte eine Operation, als ich als kleiner Junge angeschossen wurde. Und als ich aus der ersten Narkose kam, dachte ich, dass ich mich in Qualen befand und hinunterfiel. Der Äther hatte mich bewusstlos gemacht. Und ich war 8 Stunden lang bewusstlos, denke ich. Sie machten sich Sorgen, ob ich wieder zu mir kommen würde. Es war eine große Operation, ohne Penicillin, Blut. Beide Beine waren mir mit einer Schrotflinte fast abgeschossen worden. Einem kleinen Freund war das Gewehr losgegangen. Und dann bekam ich etwa 7 Monate später eine weitere Narkose. Und als ich aus dieser Narkose aufwachte, dachte ich, ich stünde auf der westlichen Prärie. Und ein großes, goldenes Kreuz stand am Himmel und die Herrlichkeit Gottes strahlte von ihm herab. Und ich stand so dort. Als das Licht, das ihr heute Abend auf dem Bild seht, das durch wissenschaftliche Forschung als übernatürliches Wesen erwiesen wurde, für mich war es dasselbe Licht, das Paulus getroffen hatte. Es war dasselbe Licht, das die Kinder Israels geführt hat bei Nacht. Habt ihr diesen Engel hier bemerkt? Er war in eine Wolke gehüllt. Seht ihr, er war eine Wolke bei Tag. Nun, dasselbe Licht. Was die Menschen betrifft, die es nicht verstehen, sie dachten zuerst, dass es falsch sei, dass ich das nur einfach so sagen würde. Aber der Heilige Geist hat die wissenschaftlichen Instrumente und die Leute dort verborgen, um es zu bestätigen, und es wurde mehrmals fotografiert. Ich sagte, ich sehe eine Person, die vom Tod überschattet ist. Ein schwarzer Schatten hing über ihr. Vor ein paar Wochen, als ich in einer Stadt war, und wenn wir predigen, soll man keine Fotos machen, wisst ihr, während gepredigt wird. Und so war es auch, als das fotografiert wurde. Aber irgendjemand hatte eine Kamera. Und ich sagte zu einer Dame, die dort saß, eine Fremde, ich war in Southern Pines. Ich sagte, ein Schatten liegt über Frau so und so, eine Dame, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Du kommst gerade vom Arzt und du hast 2 Krebsgeschwüre, auf jeder Brust 1, und sie haben dich aufgegeben. Du bist mit einer schwarzen Haube zum Tod überschattet. Und etwas sagte zu einer Schwester, die dort saß und eine Blitzkamera hatte. Es sagte, mach das Foto! Und sie wollte es nicht tun. Trotzdem, mach das Foto! Und sie hielt sich immer noch zurück. Und dann kam es wieder und sie nahm das Bild und machte das Bild. Und dort ist es, wissenschaftlich. Es hängt am schwarzen Brett, ein Schatten wie eine schwarze Haube. Dann, nachdem die Frau glaubte und gebetet wurde, wurde direkt noch ein Foto gemacht. Es war klar. Ich sagte, der Schatten ist weg. Seht ihr? Die Dame lebt durch die Gnade Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr die Wahrheit sagt, werdet ihr vielleicht eine Zeit lang ausgelacht. Ihr werdet vielleicht eine Zeit lang missverstanden. Aber Gott wird es bestätigen, dass es die Wahrheit ist, wenn ihr einfach damit verbleibt. Seht ihr? Haltet einfach fest. Es mag Jahre dauern, wie bei Abraham und anderen, aber er wird es immer die Wahrheit sein lassen. Als dieser Engel dort, und ich nehme an, außer meiner Frau sind heute Abend noch andere Menschen von vor 30 Jahren hier, die dabei standen, als dieses herunterkam. Gibt es hier jetzt jemanden, der dabei war, als der Engel des Herrn dort an dem Fluss das erste Mal vor den Menschen herabkam? Hebt eure Hände. Ja, da sind sie. Seht ihr? Nun, ich sehe, dass Frau Wilson die Hand hebt. Sie hatte dort gestanden. Meine Frau dort, sie war dabei. Und ich weiß nicht, wer einige der anderen sind, die hier am Ufer vor vielen, vielen Leuten standen, als ich um 2 Uhr nachmittags getauft habe. Und geradewegs aus einem ehernen Himmel, wo es wochenlang nicht geregnet hatte, kam er mit einem Brausen. und sagte, so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt werden. Viele Männer von den Geschäftsleuten der Stadt standen am Ufer und fragten mich, was es bedeutet. Ich sagte, das war nicht für mich. Es ist für euch. Ich glaube. Es ging weiter, und als dieser Engel wegging, wenn ihr euch erinnert, er ging westwärts, während er aufstieg. Direkt nach oben, über die Spitze der Brücke und ging westwärts. Später habe ich eine Astronomin getroffen, welche eine Sterndeuterin ist. Und sie erzählten mir von einer Sternenkonstellation, die in einer ganz bestimmten Konstellation zusammengekommen waren. Als die Weisen in Babylon in Richtung Palästina schauten, waren diese drei Sterne in einer Konstellation. Ihr habt es mich oft erzählen gehört. Wisst ihr, dass es in den letzten paar Wochen bewiesen wurde, dass es die Wahrheit ist? Bruder Sothman, hast du diese Zeitung heute Abend bei dir, wo immer du gerade bist? Es steht in der Zeitung, in einer Sonntagszeitung vom 9. Dezember, dass ein Reporter dorthin gegangen ist und sie diese ganzen Dinge ausgegraben haben. Und wir leben tatsächlich jetzt, es ist bewiesen, dass wir, dieses kommende Jahr ist eigentlich 1970. Wir sind 7 Jahre hinter der Zeit. Sie haben durch ausgegrabene Steine bewiesen, dass es nicht stimmt. Es ist später, als ihr denkt. Irgendwie habe ich Bruder Fred nicht gesehen. Bruder Sothman, bist du hier? Hast du die Zeitung mit, Bruder Sothman? Du hast sie. Er hat die Zeitung. Vielleicht lasse ich es euch morgen Abend lesen. Heute Abend haben wir keine Zeit. Nun, ihr könnt es sehen. Und schaut genau hin. Diese Weisen, jüdische Weisen dort in Babylon, haben die Sterne beobachtet und gesehen, wie diese Sterne in ihre Konstellation kamen. Und als das geschah, wussten sie, dass der Messias auf der Erde war. Und hier kommen sie singend in Jerusalem an. Eine 2-jährige Reise. Wo ist er, der neugeborene König der Juden? Sie gingen die Straßen auf und nieder. Und nun, Israel hat sie ausgelacht. Dieser Haufen Fanatiker. Sie wussten gar nichts darüber. Aber der Messias war auf der Erde. Und nun, ihr kennt den Rest der Geschichte, was sie gesagt haben. Nun, wir werden das morgen Abend lesen. Nun, wir kommen jetzt dazu, dass die Visionen nicht versagen, weil sie von Gott sind. Und während meiner ganzen Reise hat mich etwas gezogen, an mir gezerrt. Als mir diese Wahrsagerin dann diese Dinge gesagt hat, als ich noch ein Junge war, ein Wildhüter, oder noch davor, glaube ich, über diese Dinge, und es hat mir Angst gemacht, weil ich mich davor fürchtete, was diese Wahrsagerin war. Aber später habe ich herausgefunden, dass diese Magier in der Bibel recht hatten, weil Gott es im Himmel verkündet, bevor er es auf Erden verkündet. Sie beobachteten diese Himmelskörper. Gott sieht die Person nicht an aus jeder Nation, sagte Petrus. Aber diejenigen aus allen Völkern, die ihn fürchten, nimmt Gott an. Und wir stellen fest, ich habe dann versucht, den Gedanken loszulassen. Aber oh, es würde Stunden brauchen, da hineinzugehen, wie es sich immer in diese Richtung bewegte, in jene Richtung bewegte, aber ich hatte Angst davor. Diese Wahrsagerin sagte zu mir, du wirst im Osten nie Erfolg haben. Sie sagte, du wurdest unter einem Zeichen geboren. Und sie sagte, du, dieses Zeichen, diese Konstellation, als sie sich weit dort draußen am Tag deiner Geburt kreuzten, hingen sie westwärts. Und du musst nach Westen gehen. Ich sagte, vergiss es, ich hatte nichts damit zu tun. Und dennoch ging es mir die ganze Zeit lang einfach nicht aus dem Herzen. Als ich dann an jenem Abend dort oben war, wegen dieser Visionen, ich konnte sie nicht verstehen, meine Baptistenbrüder sagten mir, das sei vom Teufel. Und als dann dieser Engel erschien, fügte er es ganz genau in die Schrift hinein und sagte, so wie es damals war, als die Priester sich über Dinge stritten und nicht wussten, welche Gewänder sie tragen sollten und Kleidung und so weiter und sich über ihre Unterschiede stritten, folgten die Weisen dem Stern zu Christus. Als die Prediger sagten, dass Jesus ein Betrüger sei, ein Beelzebub, da erhob sich ein Teufel und sagte, wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes. Warum kommst du, um uns vor der Zeit zu quälen? Als Paulus und Silas hingingen und das Evangelium predigten, saß eine kleine Wahrsagerin auf der Straße. Und die Prediger des Landes sagten, diese Männer sind Betrüger. Sie zerstören unsere Kirchen und so weiter und stellen mit ihrer Verderbtheit die Welt auf den Kopf. Aber was geschah? Diese kleine Weise, diese kleine Wahrsagerin sagte, das sind Männer Gottes, die uns den Weg des Lebens verkünden. Und Paulus wies diesen Geist in ihr zurecht. Er brauchte keine Hilfe, um zu bezeugen, wer er war. Jesus sagte ihnen immer, dass sie schweigen sollten. Aber es zeigt, dass die Teufel manchmal mehr über die Dinge Gottes wissen als die Prediger. Sie werden so kirchlich gebunden. Das war in der Bibel so. Und Gott ändert sich nicht. Vor 5 Jahren kam ich eines Tages von Bruder Norman zurück. Ich fuhr die Straße entlang und ich hatte gerade eine Versammlung dort oben und Gott der Herr erschien mir in einer Vision. Und ich stand hier an meinem Haus vor meinem Tor und es schien schlechtes Wetter zu sein. Viele von euch werden sich an die Vision erinnern. Sie steht in meinem Buch der Visionen. Ich habe sie aufgeschrieben, um sicher zu sein, dass ich sie nicht vergesse. Und in dieser Vision sah ich, dass da etwas durch die Gasse gekommen war und dass überall in meinem Garten Steine lagen. Und überall auf der Straße waren Planiergeräte und Flachbagger und Bäume waren gefällt und entwurzelt worden. Und ich wollte mich zum Tor wenden und es war alles mit Steinen versperrt. Und ich ging hinaus, um den Mann zu fragen, was soll das? Und er wurde sehr feindselig, stieß mich zurück und sagte, so ist es mit euch Predigern. Ich sagte, ich habe sie nur gefragt, warum tun sie das? Sie kommen hier auf meine Straßenseite hinüber. Warum haben sie das gemacht? Und er schlug mich beinahe und stieß mich zurück. Und ich dachte, ich werde ihm einfach sagen, dass er nicht weiß, wovon er spricht. Und eine Stimme sprach und sagte, tu das nicht, du bist ein Prediger. Und ich sagte, nun gut. Und ich drehte mich um und rechts von mir, direkt vor dem Tor, stand ein alter Planwagen. Ihr kennt das, ein Planwagen mit vorgespannten Pferden. Und gegenüber der Fahrerseite saß meine Frau. Ich schaute in den hinteren Teil und dort hinten saßen meine Kinder. Ich stieg auf den Wagen. Ich sagte zu meiner Frau, Schatz, ich habe alles ertragen, was ich ertragen kann. Und ich nahm die Zügel, zog das Führungspferd und fuhr los in Richtung Westen. Und eine Stimme sprach zu mir, wenn das geschieht, dann geh nach Westen. Bruder Wood, der Bauunternehmer und Sachverwalter hier in unserer Gemeinde. Wie viele erinnern sich jetzt an die Vision, erinnern sich daran, dass ich es euch erzählt habe? Sicherlich, sie ist auf Papier aufgeschrieben. Und ich sagte zu Bruder Wood, er hatte dieses Grundstück dazwischen von der Gemeinde gekauft. Und er wollte dort ein Steinhaus bauen. Ich sagte, tu es nicht, Bruder Wood, denn du würdest das Geld dafür nie mehr zurückbekommen. Vielleicht eventuell, das war vor Jahren, vor 5 Jahren. Ich sagte, vielleicht werden sie diese Brücke hier entlang bauen und diese Steine sind wahrscheinlich mein Keller, der zerbrochen ist, und meine Gehwege und so weiter, die hier liegen. Anstelle von Steinen waren es Betonbrocken und dann werden sie das hier verlegen, denn es stand in der Zeitung, dass sie genau das tun wollten. Nun, er hat es nicht gebaut. Schließlich entschieden sie etwa 1 oder 2 Jahre später, dass sie die Brücke diesen Weg entlang bringen würden. Damit war es erledigt, also vergaß ich es einfach und ließ es auf sich beruhen. Nun, die seltsame Sache passierte vor etwa 1 Jahr. Ich hatte an einem Abend Versammlungen dort bei Bruder Junior Jackson. Er sitzt genau hier, ein Methodistenprediger, der den Heiligen Geist empfangen hat und auf den Namen Jesu Christi getauft wurde und Pastor in einer unserer Schwestergemeinden ist. Nur um euch zu zeigen, wie Gott mit diesen Menschen verhandelt, sage ich das von ganzem Herzen. Ich kenne keine Gemeinde auf der ganzen Welt, eine Gemeinde, die mehr zusammensteht, wo ich glaube, dass der Geist Gottes mehr vorhanden ist als in dieser Gemeinde. Sie haben ihre Unterschiede. Sie sind sicher nicht da, wo sie sein sollten. Keiner von uns ist es. Aber sie sind näher dran als irgendein anderer, den ich kenne. Ich werde es euch zeigen. Ich wusste, was geschehen würde. Bruder Jackson träumte einen Traum. Er konnte dem nicht entkommen. Und ich war im Begriff, seine Gemeinde zu verlassen. Und er konnte es einfach nicht aushalten. Wie lange ist das her, Bruder Jackson? Im Februar 61 hatte er den Traum. Und er kam zu mir und er sagte, ich habe etwas auf meinem Herzen. Ich muss es dir sagen, Bruder Branham. Ich sagte, erzähl es, Bruder Jackson. Und er sagte, ich träumte einen Traum. Und da war es. Ich saß einfach still. Und ich hörte zu und beobachtete. Er sagte, ich habe geträumt, dass da ein sehr großer Hügel war, irgendwo auf einem Feld, wo Blaugras oder so etwas war. Und er sagte, oben auf dem Gipfel von diesem Hügel, wo das Wasser die Erde weggespült hatte, war ein Felsen, oben auf dem Hügel, wie die Spitze des Berges. Es war Fels, kein Gras. Und wo das Wasser hinuntergespült worden war, hatte es eine Art Schrift in diese Steine hineingeschnitten. Und du standst dort und hast diese Schrift auf diesen Steinen ausgelegt. Und er sagte, wir alle, und hier ist die Weise, wie er es ausgedrückt hat. Er sagte, die Brüder von Georgia und aus der ganzen Umgebung, wir standen alle zusammen und hörten zu, wie du diese geheimnisvolle Schrift auf diesen Steinen, diesem Berg, ausgelegt hast. Und er sagte, dann hast du etwas wie aus der Luft aufgenommen, so etwas wie eine Brechstange oder ein Stemmeisen. War es nicht so, Bruder? So etwas in der Art, eine wirklich scharfe Brechstange. Und er sagte, nun, wie du das gemacht hast, weiß ich nicht. Und er sagte, du hast die Spitze dieses Berges geschlagen, hast sie rundherum eingeritzt und den oberen Teil davon angehoben. Er hatte die Form einer Pyramide und du hast ihre Spitze abgerissen. Nun, das war Monate und Monate und Monate, bevor die Botschaft über die Pyramide gepredigt wurde. Und er sagte, darunter war weißer Stein, Granit. Und du hast gesagt, die Sonne oder das Licht hat noch nie zuvor hierauf geschienen. Schaut es euch an. Beachtet dies. Und das stimmt, denn bei der Entstehung der Welt wurde die Welt gestaltet, bevor es Licht gab. Das wissen wir alle. Gott bewegte sich auf dem Wasser. Und dann, am Anfang, sprach er das Licht ins Dasein. Und natürlich hat er in dem Zeitalter, wo alles entstanden ist, das Licht nie diesen Stein getroffen. Und er sagte, sieh dir das an. Das Licht ist noch nie zuvor darauf gefallen. Und als sie alle aufstanden und ich ihnen sagte, sie sollten darauf achten, und alle kamen näher, um hineinzuschauen. Aber er sagte, während sie hineinschauten, beobachtete er mich aus dem Augenwinkel. Ich glaube, so war es. Ich ging zur Seite und fing an, nach Westen zu gehen, in Richtung des Sonnenuntergangs. Ich kam einen Hügel hinauf, ging einen Hügel hinunter, kam einen Hügel hinauf, ging einen Hügel hinunter. Ich wurde immer kleiner und kleiner und ging dann ganz außer Sichtweite. Und er sagte dann, als ich das tat, sagte er, dann drehten sich die Brüder nach einer Weile um und sagten, ist er verschwunden? Wohin ist er gegangen? Und er sagte, einige gingen in diese Richtung, einige nahmen den einen Weg und einige den anderen. Aber einige, sehr wenige blieben und schauten auf das, was ich ihnen gesagt hatte. Beachtet jetzt die Auslegung des Traumes. Nun, ich habe ihm noch gar nichts gesagt. Ich habe keinem von ihnen irgendetwas davon erzählt. Aber ich sagte, ja. Und mein Herz bebte. Ich habe es beobachtet. Nun, die geheimnisvolle Schrift. Wartet, ich lasse es noch ein bisschen stehen. Vor kurzem hat Bruder Bieler ist normalerweise bei uns. Bist du hier, Bruder Bieler? Ja, hier hinten. Billy sagte, Bruder Bieler ist völlig aufgewühlt, er hatte einen seltsamen Traum. Ich ging an einem Abend zu Bruder Bieler nach Hause, als ich ein paar Besuche machte. Und er sagte, Bruder Branham, ich hatte einen seltsamen Traum. Er sagte, ich habe geträumt, dass ich an einem Wasserstrom entlang in Richtung Westen ging. Und auf der linken Seite war eine Straße und ich war auf der linken Seite und ging auf der Straße westwärts, als ob ich auf der Suche nach Vieh wäre. Und auf der rechten Seite warst du, das habe ich zufällig bemerkt, nachdem ich dort unten angekommen war. Und du hast eine große Herde Vieh zusammengetrieben und da war eine Menge Futter dort drüben. Und er sagte, dann hast du angefangen, dieses Vieh flussaufwärts zu treiben. Und anscheinend muss ich ihm ein Zeichen gegeben haben, um auf das Vieh aufzupassen. Und er sagte, nun, für dieses Vieh wird es einfach sein. Ich weiß, dass es den Weg des geringsten Widerstands gehen wird. Aber Bruder Branham möchte, dass sie auf der rechten Seite dieses Flusses bleiben. Also werde ich diese Straße wieder hochgehen und sie davon abhalten, den Fluss auf dieser Seite zu überqueren und sie auf dieser Seite halten. Aber er bemerkte, dass ich den Rindern gar nicht gefolgt bin, sondern weiter in Richtung Westen gegangen bin. Er sagte, er muss wohl den verirrten Tieren nachgehen. Kaum hatte er den Traum erzählt, habe ich ihn gesehen. Und dann, beachtet, er sagte, dass er ein wenig misstrauisch mir gegenüber wurde. Also ging er zurück, um nachzusehen. Und er sagte, dass ich zu einem massiven Berg kam und auf einmal verschwand ich. Und er fragte sich, was los sei. Er ging hinunter und dann war da seitlich von ihm ein kleiner Bach, der nach links abzweigte. Ich glaube, das stimmt, Bruder Bieler, ja. Und er bemerkte von, und dort auf meiner Seite war ein mächtiger Wasserfall. Und dann dachte er, ich hätte in diesen Wasserfall geraten können und wäre umgekommen. Dann hat er geschaut und er erzählte, dass er sich umsah und die Auswirkungen dieser Wasserfälle sah. Es floss in diese Richtung hinab und hatte eine artesische Quelle zum Hervorsprudeln gebracht. Aber das Wasser floss nicht zurück in den Boden. Er schaute über den kleinen Zweig oder den kleinen Bach und er sah einige kleine Tiere mit runden Ohren. Und er sagte, ich glaube, ich hole mir eins. Und er ging hinüber. Dann dachte er an mich. Und er ging auf eine kleine Anhöhe, um hinüberzuschauen und zu sehen, ob da ein ganz kleiner, schmaler Felsvorsprung war, wisst ihr, um den ich hätte herumgehen können. Aber er sagte, da war nichts. Und er machte sich Sorgen. Er sagte, was ist mit unserem Bruder passiert? Ich frage mich, was mit Bruder Branham passiert ist. Und als er Angst bekam, sagte er, dass er mich sprechen hörte. Und ich stand auf dem Gipfel eines Berges. Und ich erzählte Bruder Bieler eine Auslegung eines Traums, die ich ihm vor kurzem gegeben hatte, und sagte ihm, er solle auf den Herrn warten und dass ich ihn eines Tages auf einer Insel treffen würde. Und da war er. Nun, die Auslegung dieses Traums ist diese. Weil dieser Strom groß war, war es der Strom des Lebens. Ich fuhr auf ihm nach Westen und er auch, denn er befand sich auf einer Straße und er lief kleine diese Straße hinunter. Und auf der anderen Seite war viel Gras, aber auch viel Dickicht und Sträucher und Dschungel. Aber da drin gab es viel Gras. Und das ist die Weise, wie wir den Herrn suchen und die Speise des Herrn durch schwierige Zeiten hindurch. Das Vieh zusammentreiben war ein Bild auf diese Gemeinde, sie auf dieser Seite zu halten. Das Vieh wird tatsächlich den einfachen Weg der Konfession gehen, wenn sie können. Diese Straße repräsentiert die Konfessionen. Ich brachte ihn wieder zurück auf die Straße, um sicherzustellen, dass sie nicht in irgendeine Konfession gehen würden. Diese Mauer, die er sah, die völlig unmöglich zu überwinden war und die mich davon abhielt, nach Westen zu gehen, war diese Steuersache mit der Regierung. Niemand kann verstehen, wie ich da jemals rausgekommen bin. Es war eine Mauer, die mir den Weg versperrte, aber der Herr brachte mich hindurch und ich kam darüber hinweg. Ich werde dich, Bruder Bieler, auf der Insel treffen. Also dann, unmittelbar danach kam Bruder Roy Roberson. Bruder Roy, bist du heute Abend hier? Ja, ich glaube. Was? Dort an der Seite. Er rief mich an und er hatte einen Traum. Und er träumte, dass wir Vieh zusammentreiben. Nun, das ist der dritte. Vieh zusammentreiben. Und da war hüfthohes Gras und viel Speise. Wir Brüder waren alle zusammen und wir kamen an einen Ort zum Essen. Und Bruder Fred Sothman stand auf und sagte, Elia, der große Prophet, wird heute Mittag von hier aus sprechen. Und als wir dann alle gegessen haben, ging jeder weg und er wunderte sich, warum sie nicht warteten, um zu hören, wie es gesprochen wurde. Nun seht, wie das genau mit Bruder Jackson übereinstimmt. Seht ihr, das passt ganz genau zu dem, was Bruder Bieler gesagt hat. Niemand hat abgewartet, um es herauszufinden. Beachtet, was direkt danach kam. Schwester Collins, bist du hier? Schwester Collins träumte einen Traum, wo sie hier in der Gemeinde war und es sollte eine Hochzeit stattfinden. Und in dem Traum sah sie den Bräutigam hereinkommen, vollkommen. Aber die Braut war nicht wirklich vollkommen, und doch war es die Braut. Nun, das ist die Gemeinde. Und es war etwas wie ein Abendmahl oder eine Versammlung, die hier stattfand, als ob ein Essen vorbereitet wurde. Und es kam ihr irgendwie seltsam vor, weil Bruder Neville ein Abendessen in der Gemeinde servierte. Aber sie sagte, es sei die beste Speise, die sie je gesehen habe. Sie war so hungrig. Aber in dem Traum dachte sie, dass er es vielleicht nicht servieren sollte. Und sie und Bruder Willard gingen hoch zum Ranchhaus, um dort zu essen. Und als sie das taten, ging das Licht auf der rechten Seite aus. Nun, ihr wisst, was das bedeutet. Nun, die Speise. Die Braut ist nicht vollkommen, aber der Bräutigam ist vollkommen. Die Braut ist noch nicht vollkommen, aber die Speise, die serviert wurde, war keine buchstäbliche Speise. Es ist die geistliche Speise, die ihr die ganze Zeit über bekommen habt. Lasst mich hier kurz auf diesen vierten Traum eingehen. Erinnert ihr euch nicht, Bruder Fred Sothman, Bruder Bankswood, als wir letztes Jahr in Arizona waren, als wir auf der Jagd nach Wildschweinen waren und der Herr sprach, wisst ihr nicht mehr, wie er die Dinge vollkommen getan hat und gezeigt hat, was geschehen würde, während wir unterwegs waren? Wenn das stimmt, dann sagt Amen, ihr zwei Brüder. Es versagt nie. Und ich sah in einer Vision, während wir eines Tages unterwegs waren, eine Vision des Herrn kam zu mir. Und ich bereitete mich zu der Zeit darauf vor, sobald ich nach Hause zurückkomme, nach Übersee zu gehen. Und als ich nach Übersee ging, nun, da sah ich auf dem Schiff oder am Ufer, wo die Schiffe ausliefen. Und da war ein kleiner Mann und er sagte, ich habe ein Boot für dich vorbereitet, Bruder Branham. Und es war ein ganz kleines Kanu, etwa einen Fuß lang, aber es war schneeweiß. Und er sagte zu mir, das ist für dich, für die Überfahrt. Oh, sagte ich, SSS ist nicht ausreichend. Er sagte, es fährt 40 Meilen die Stunde hin und her in diese Richtung. Das bedeutet am Ufer hin und her. Aber, sagte ich, es wird mich nicht hinüberbringen. Und dann schaute er nach unten und sagte, fahre so wie sie. Und ich schaute, und da waren Bruder Fred Sothman und Bruder Bankswood, die in einem grün gestrichenen Kanu saßen, mit etwas Campingausrüstung hinten drin. Bruder Banks hat seinen Hut so hochgeschlagen, Bruder Fred hatte seinen an der Spitze des Ankers befestigt. Und er sagte, fahre so wie sie. Ich sagte, nein, das werde ich nicht. Und dieser Mann sagte zu ihnen, der kleine Mann sagte, seid ihr Bootsführer? Bruder Banks sagte ja, Bruder Fred sagte ja. Aber ich sagte, das sind sie nicht. Ich bin ein Bootsführer und ich weiß, dass ich damit nicht fahren würde und ich bin sicher, dass ich diesen Weg nicht gehen würde. Er sagte, gehst du nicht mit ihnen? Ich sagte, nein, nein. Nun, ich drehte mich um. Und als ich es tat, erkannte ich in dem kleinen Mann am Dock meinen guten Bruder, Bruder Argenbright. Und ich ging in dieser Vision zurück und da war ein kleines, langes Gebäude. Und dann sagte eine Stimme zu mir, und ihr alle erinnert euch daran oder viele von euch, eine Stimme sagte zu mir, bringe die Speise herein, lagere sie ein. Die einzige Möglichkeit, sie hier zu halten, ist, ihnen Speise zu geben. Und ich brachte es herein, hatte ganz große Fässer mit den schönsten Karotten hereingebracht und dem schönsten Gemüse und so weiter, das ich je gesehen hatte. Erinnert ihr euch nun an die Vision? Nun, und später habe ich euch die Auslegung gesagt, ich sollte mit Bruder Argenbright nach Zürich in die Schweiz gehen, um an 5 Abenden Gottesdienste zu haben. Ich sagte den Brüdern, bevor es geschah, ich werde nicht gehen. Und ich war mit Bruder Welch Evans dort unten, als es die Auslegung gab. Eines Abends kam, glaube ich, Bruder Welch und holte mich ab. Wir wollten auf einen Angelausflug gehen und er sagte, Bruder Argenbright wollte mich anrufen. Ich sagte, in Ordnung, hier ist es. Sie werden mich hinhalten. Und oft, nicht durch Bruder Meiner, er ist einer der besten Freunde. Aber manchmal, wenn sie glauben, dass du etwas predigen wirst, was gegen ihre Lehre ist, dann sagen sie einfach, dass du einfach dorthin gehst, um deine Freunde dort zu treffen. Und sie sagten, Bruder Argenbright rief mich an und sagte, Bruder Branham, genau das, was der Geist gesagt hat. Er sagte, komm her und bring deine Frau mit. Er sagte, denn du wirst nicht zu viel predigen müssen, sagte er. Denn ich glaube, dass sie dich nur an einem Abend eingeplant haben. Und er sagte, vielleicht musst du auch gar nicht predigen. Und ich sagte, nein. Nun, sagte er, komm doch mit deiner Frau, ihr könnt alle kommen, seht ihr? Und dann werde ich mit euch eine Rundfahrt machen. Oh, meine Frau, deine Frau und die anderen, wir werden durch die Schweiz hindurchfahren, bis hinüber nach Palästina. Ich sagte, nein. Ich hatte die Auslegung. Ich sagte Bruder Welch oder Bruder Fred und den anderen, ich werde es euch morgen früh sagen, aber zuerst muss meine Frau etwas dazu sagen. Und als ich sie anrief, lehnte sie es ab zu fahren. Ich sagte, hier ist es. Seht ihr? Nun, dieses kleine weiße Boot war diese eine Versammlung. Es ist in Ordnung, hier irgendwo am Ufer entlang zu fahren, zu einer einzigen Versammlung. Aber es ist nicht genug, um mich nach Übersee zu rufen, obwohl es weiß und gut war. Bruder Fred und der Bruder dort repräsentierten in der Vision, sie standen für, geh als ein Tourist, nur zum Vergnügen. Aber das wollte ich nicht tun. Und dass ich sie als Bootsführer ablehnte, bedeutete, dass sie keine Prediger waren. Aber ich war ein Prediger. Und dann die Speise in diesem kleinen, langen Gebäude. Ich ging nicht nach Übersee, sondern kehrte zu diesem kleinen Gebäude zurück. Und wir machten Dutzende von Tonbändern, von den Pyramiden und so weiter, um den Menschen die Stunde zu zeigen, in der wir leben. Nun, vergleicht auch das mit den anderen, den Träumen. Dies war eine Vision. Die Speise. Hier ist sie. Dies ist der Ort. Beachtet, was dann geschah. Unmittelbar nach dieser vierten Vision oder dem vierten Traum, der mir erzählt wurde, kam ein Bruder Parnell. Er ist hier irgendwo, genau hier. Und Billy war nicht hier und der Mann war ganz außer sich. Er kommt aus Bloomington, glaube ich, oder aus Bedford. Lafayette, er hält Versammlungen ab. Und er hatte einen Traum und kam zu Bruder Wood und er sagte, ich kann das einfach nicht loslassen, ich muss es erzählen, ich muss es Bruder Branham erzählen. Es lässt mir keine Ruhe. Und Gott weiß es, da war nicht ein anderer Traum dazwischen. Sie kamen einfach, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bruder Parnell sagte, ich hatte einen seltsamen Traum. Ich träumte, dass ich dort oben eine Versammlung haben wollte und irgendwie gab es hier eine Versammlung in einer neuen Gemeinde. Und er sagte, diese neue Gemeinde, es stellte sich heraus, dass er sich fragte, warum diese beiden nicht zusammenarbeiteten oder so etwas in der Art. Und er sagte, dass er dort stand bis, nun, jetzt bin ich einmal hier, ich werde einfach warten und den Gottesdienst mitmachen. Und er sagte, ein Mann ging durch das Gebäude, er trug einen braunen Anzug und hatte ein Buch. Ich glaube, er schrieb etwas. Und er sprach zu Bruder Parnell und sagte, dies ist eine geschlossene Versammlung. Sie ist nur für Diakone und Sachverwalter. Nun, er fühlte sich irgendwie ein wenig verletzt. Also ging er zur Tür der neuen Gemeinde hinaus, der Gemeinde, die errichtet worden oder repariert oder erneuert worden war. Und als er nach draußen ging, schneite es war schlechtes Wetter, Winterzeit. Und keiner dieser Leute wusste irgendetwas davon. Und als er zur Tür hinausging, stand ich da und schaute nach Westen. Ich sagte, fühle dich nicht verletzt, Bruder Parnell. Ich werde dich anweisen, was du tun sollst. Und Bruder Parnell und die anderen wissen, dass ich ihnen nie die Auslegung gesagt habe, es passiert genau jetzt, obwohl ich es gesehen habe, als sie es erzählten. Ist dir aufgefallen, wie schnell ich weggegangen bin, Bruder Parnell? Es war, um es dir nicht sagen zu müssen. Und ich ging weiter und sagte nichts darüber zu Bruder Wood oder niemandem, zu gar keinem. Ich ließ es einfach stehen, weil ich sehen wollte, wohin es führte. Habt ihr mich in letzter Zeit sagen hören, etwas bedrückt mich? Genau das war es. Und dann erzählte Bruder Parnell, dass ich zu ihm sagte, Bruder Parnell, geh los, und der erste Ort, an den du kommen wirst, wird Zipporah sein. Zipporah, was Trennstrich oder Stillstand oder so etwas bedeutet. Ich sagte, bleib nicht dort. Dann geh weiter und du wirst als nächstes eine alte Frau finden. Und bleib dann nicht dort stehen. Geh noch weiter und du wirst einer wirklich alten Frau begegnen. Bleib dort nicht stehen. Und während der ganzen Zeit, wo ich sprach, gingen wir durch den Schnee. Und ich sagte, geh weiter, bis du meine Frau findest. Und wenn du meine Frau findest, halte da an. Und er sagte, dass er sich umsah und wir waren nicht mehr im Schnee, sondern in der Wüste und ich war verschwunden. Und er sah sich um und sah seine Frau, die Wasser aus einem Brunnen pumpte und einen Prediger, der sie abhalten wollte, um sie von der Pumpe wegzuziehen. Sie beobachtete ihn und er wachte auf. Hier ist die Auslegung deines Traums und ich hätte es dir an jenem Abend sagen können, aber ich habe mich einfach abgewandt. Was Zippora und eine alte Frau und eine andere wirklich sehr alte Frau betrifft, das sind Gemeinden, seht ihr? Und Zippora ist tatsächlich die Frau von Mose, Zippora. Und wir sehen, dass ich ihm sagte, er solle nicht bei ihnen stehen bleiben, egal wie alt sie waren. Es waren Organisationen. Macht bei ihnen nicht Halt. Sie haben ihre Zeit gehabt. Aber als er zu meiner Frau kommt, welches meine Gemeinde ist, zu der Jesus Christus mich an diesem letzten Tag gesandt hat, und hier ist es, halte dort an. Und ich war westwärts gegangen. Dann Schwester Steffi. Sie ist vielleicht nicht hier, weil sie im Krankenhaus gewesen ist. Ich weiß nicht wo. Ist Schwester Steffi? Ja, hier ist sie. Schwester Steffi kam für ein Gebet zu mir nach Hause, bevor sie für eine Operation ins Krankenhaus ging, dass Gott ihr helfen und sie segnen würde. Und das hat er sicherlich getan. Und sie sagte, ich hatte einen seltsamen Traum, Bruder Branham. Ich sagte, ja. Und sie sagte, ich träumte, dass ich im Westen war. Und ich, das ist der Sechste. Und sie sagte, ich träumte, ich sei im Westen und dort war hügeliges Land. Und als ich umherschaute, stand dort auf einem Hügel ein wirklich alter Mann mit langem, weißen Bart. Und die Haare, die er hatte, waren ihm herunter über das Gesicht gewachsen. Und er hatte einen weißen Umhang, irgendein Gewand, sagte sie, es wehte im Wind. Ich glaube, das stimmt, Schwester Steffi, so in etwa. Und sie sagte, ich kam immer näher, er stand auf dem Gipfel eines Berges und schaute nach Osten. Und sie sagte, ich fragte mich, wer ist dieser alte Mann? Und sie ging näher, näher. Und als sie näher kam, erkannte sie, wer es war. Es war der unsterbliche Elia, der Prophet, der dort oben stand und den Osten beobachtete. Sie sagte, ich muss ihn sprechen. Sie hatte eine Not. Und sie rannte den Hügel hinauf und fiel dort nieder, um mit ihm zu sprechen im Namen von Elia. Und sie sagte, als sie sprach, sie hörte eine Stimme, die sagte, was möchtest du, Schwester Steffi? Und das war ich. Dein Traum wurde gerade dort erfüllt, Schwester Steffi. Denn unmittelbar danach war ich nach Louisville gekommen. Was sie brauchte, war das Gebet. Seht ihr? Und sie ist gut dadurch gekommen, dort im Krankenhaus. Und das Zeichen, dass ich nach Westen ging und in Richtung Osten zu meiner Herde schaute. Beachtet das. Als ich fuhr nach Louisville und als ich zurückkam, wollte ich durch mein Tor gehen und da waren Pfosten eingeschlagen worden, bei meinem Tor. Mr. Goins von der Straßenbehörde, hier kam die Straße entlang. Er sagte, Billy, komm her. Er sagte, du musst deine Tore und so weiter versetzen, den Zaun, den Steinzaun und die Tore. Ich sagte, gut. Okay, Bill. Ich sagte, ich werde es tun. Wann? Er sagte, ich sage es dir. Ich sage dir Bescheid, wann. Ich sagte, direkt am Anfang des Jahres werden sie damit beginnen. Ich sagte, in Ordnung. So wollte ich zurück ins Haus gehen und meine Frau sagte, ich muss noch schnell Lebensmittel einkaufen. Und ich ging den Weg hinunter und ein Junge kam, Raymond King, der städtische Ingenieur ist. Ich nannte ihn immer Schlammohr, denn als wir kleine Kinder waren und zusammen geschwommen sind, hat er einen Kerl mit einem Schlammklumpen am Ohr getroffen. Und wir nannten ihn immer Schlammohr. Er wohnt auf der gleichen Straße wie ich, ungefähr zwei Türen weiter als Bruder Wood. Und so sagte ich, Matt, komm mal her. Er sagte, in Ordnung, Billy. Und er kam dort rüber. Ich sagte, dieser Pfosten, den du da eingeschlagen hast. Er sagte, Billy, es ist so, sie werden die ganze Sache einnehmen. Er sagte, diese ganzen Bäume, diese Zäune und alles andere muss verlegt werden. Ich sagte, nun, der Ingenieur sagte mir, dass mein Grundstück bis zur Mitte der Straße reicht. Er sagte, ja, aber sie werden sie erweitern. Es wird auf jeden Fall hineingenommen werden. Er sagte, bei mir ist es auch so. Ich sagte, nun, Bruder Wood ist ein Maurer. Und, sagte ich, ich werde es ihn einfach wieder zurückversetzen lassen. Er sagte, Billy, rühr das nicht an. Lass das den Bauunternehmer machen. Das ist das Pfarrhaus, nicht wahr? Ich sagte, jawohl. Er sagte, lass ihn das machen. Er sagte, du weißt, was ich meine. Ich sagte, ja. Und ich wandte mich ab und so schnell traf mich etwas. Ich ging nach Hause, ging in mein Arbeitszimmer und holte das Buch. Und da war es. Es waren keine Betonblöcke, es waren Steine. Ich sagte, Meda, mach dich bereit. 6 direkte Träume. Und dann hat es die Vision vollendet. Wenn diese Dinge geschehen, wende dich nach Westen. Ich habe in Tucson angerufen. Bruder Norman hat dort ein Haus. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verlasse ein Haus, für das ich keine Miete zahlen muss. Mein Gehalt beträgt $100 pro Woche. Und ich muss fast $100 im Monat für ein Haus bezahlen. Ich bin hier bei meinen Brüdern und Schwestern, die mich lieben. Und ich gehe weg, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht warum. Ich kann euch nicht sagen warum. Aber es gibt nur eine Sache, die ich weiß, und das ist dem zu folgen, was er sagt. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich wenden soll, was ich tun soll. Es ist nicht mein. Ich denke, dass Abraham sich so gefühlt hat, als er ihm sagte, gehe hinüber, über den Fluss. Er wusste nicht, was er tun sollte, außer zu verweilen und sich abzusondern. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Letzten Samstagmorgen, gestern vor einer Woche, gegen 3 Uhr morgens, war ich aufgestanden und hatte mir einen Schluck Wasser geholt und Joseph in seinem Zimmer zugedeckt. Und dann ging ich zurück und hatte mich gerade hingelegt. Ich schlief ein, und als ich einschlief, ich bringe jetzt diese kleinen Träume und so weiter zum Abschluss, damit ihr den Hintergrund dessen seht, was ich euch sagen möchte. Ich deckte Joseph zu, und ich ging zurück und legte mich hin und schlief ein, und ich träumte einen Traum. Und ich träumte, dass ich einen Mann sah, der mein Vater sein sollte, obwohl er ein sehr großer Mann war. Und ich sah eine Frau, die meine Mutter sein sollte, nur sah sie nicht aus wie meine Mutter. Und dieser Mann war sehr gemein zu seiner Frau. Und er hatte einen dreieckigen Stock, er hatte dieses Holz gespalten. Und daraus wurde ein, ihr wisst, wenn ihr ein Holzstück über einem Holzklotz habt, habt ihr einen dreieckigen Stock, wisst ihr. Und jedes Mal, wenn diese Frau sich erheben wollte, packte er sie einfach am Genick und schlug ihr auf den Kopf und schlug sie nieder. Und dann lag sie da und schluchzte und weinte, und dann versuchte sie, wieder aufzustehen. Er ging stolz umher mit herausgestreckter Brust, ein riesengroßer Kerl. Und wenn sie sich wieder aufrichtete, packte er sie am Genick und nahm diesen dreieckigen Stock und schlug ihr damit auf den Kopf und ließ sie fallen. Er ging wieder zurück und streckte seine Brust heraus, als hätte er etwas Großes getan. Und ich stand etwas abseits und beobachtete es. Ich dachte, ich kann diesen Mann nicht bekämpfen. Er ist zu groß. Und dann soll er mein Papa sein, aber er ist nicht mein Papa. Und ich sagte, er hat kein Recht, diese Frau so zu behandeln. Und ich wurde ziemlich wütend auf ihn. Dann bekam ich auf einmal genug Mut und ich ging zu ihm hinüber und packte ihn am Kragen und drehte ihn um. Und ich sagte, du hast kein Recht, sie zu schlagen. Und als ich das sagte, wuchsen meine Muskeln. Ich sah aus wie ein Riese. Und der Mann sah auf diese Muskeln und dann bekam er Angst vor mir. Und ich sagte, wenn du sie noch einmal schlägst, bekommst du es mit mir zu tun. Und er zögerte irgendwie, sie noch einmal zu schlagen. Und dann wachte ich auf. Und ich lag eine Weile dort. Ich dachte, was bedeutet das? Merkwürdig, dass ich von dieser Frau träume. Und in einem Augenblick, hier kam er. Ich erhielt die Auslegung. Die Frau repräsentiert die Gemeinde der heutigen Welt, in der ganzen Welt. Ich wurde genau in dieses Durcheinander hineingeboren und hier bin ich. Sie sollte eigentlich eine Art Mutter sein von, sie war eine Mutter der Dirnen, aber dennoch wurde ich direkt dort hineingeboren. Und die ihr Ehemann steht für die Konfessionen, die sie beherrschen. Der dreieckige Stock, den sie hatte, ist diese dreieinige Taufe in falschen Namen, wobei jedes Mal, wenn sie anfängt, sich zu erheben, die Versammlung, um es anzunehmen, schlägt er sie damit nieder. Und natürlich, weil er so groß war, habe ich mich umgedreht und hatte ein wenig Angst vor ihm. Und dann stürzte ich mich trotzdem auf ihn und die Muskeln waren Glaubensmuskeln. Das gab mir den Gedanken, wenn Gott mit mir ist und mir Muskeln geben kann, dann lass mich für sie eintreten. Hör auf, sie zu schlagen. Es muss 10 Uhr tagsüber gewesen sein, als meine Frau versuchte, in das Zimmer zu kommen, und es geschah. An diesem Morgen hatte ich eine Vision und irgendwie, nun denkt daran, es war kein Traum. Es gibt einen Unterschied zwischen Träumen und Visionen. Träume kommen, wenn man schläft, Visionen, wenn man nicht schläft. Wir sind so geboren. Wenn ein gewöhnlicher Mensch träumt, ist es in seinem Unterbewusstsein. Und sein Unterbewusstsein ist weit von ihm entfernt. Seine Sinne sind aktiv, solange er in seinem vollen Bewusstsein ist. In diesem Bewusstsein seid ihr normal. Ihr seht, schmeckt, fühlt, riecht, hört. Aber wenn ihr in eurem Unterbewusstsein seid und schlaft, dann seht, schmeckt, fühlt, riecht oder hört ihr auch nicht. Aber da gibt es etwas. Wenn ihr träumt, kommt ihr zu diesem Bewusstsein zurück. Ihr habt eine Erinnerung. Ihr erinnert euch an etwas, das ihr vor Jahren geträumt habt. Der gewöhnliche Mensch ist so gestaltet. Aber wenn Gott etwas vorherbestimmt, das Unterbewusstsein ist bei einem Seher nicht so weit von hier entfernt, sondern die beiden Bewusstseine sind direkt beieinander. Und der Seher schläft nicht ein in einer Vision. Er ist immer noch bei Bewusstsein und er sieht es. Das habe ich neulich einigen Ärzten erklärt und sie erhoben sich und sagten, erstaunlich, so etwas ist uns noch nie in den Sinn gekommen. Als ich einen Ultraschalltest machen ließ, sagten sie, dass ich, so etwas hatten sie noch nie gesehen. Seht ihr? Nun, sagten sie, etwas geschieht bei ihnen. Und ich sagte, ich erzählte es, er sagte, genau das ist es, seht ihr? Die beiden Bewusstseine liegen ganz nah beieinander. Ich kann das nicht beeinflussen und es macht mich nicht zu etwas Besserem als irgendjemand sonst. Es ist nur so, dass Gott es so gemacht hat. Man schläft nicht ein, man ist genau hier, fast wie im Schlaf. Man steht hier und schaut so hinaus. Und ihr alle habt das gesehen, auf der ganzen Welt. Man schläft nicht ein. Wenn ich hier auf dem Podium stehe und zu den Menschen rede, dann hört ihr, wie ich in die Visionen hineingehe und wieder zurückkomme. Wenn ich mit euch im Auto irgendwo hinfahre und euch Dinge sage, die passieren werden. Und es versagt nie, hat noch nie versagt. Hat es jemand schon einmal versagen gesehen? Nein, mein Herr, es kann nicht versagen. Es wird nicht versagen, solange es Gott ist. Beachtet, direkt auf der Plattform, Tausende vor Zehntausenden von Menschen, sogar in anderen Sprachen, die ich nicht einmal sprechen kann, und trotzdem versagt es nicht. Seht ihr, es ist Gott. Nun, in dieser Vision, oder während ich sprach, schaute ich und sah eine seltsame Sache. Nun, es schien so, dass mein kleiner Sohn Josef neben mir war. Ich sprach mit ihm. Nun, wenn ihr die Vision genau betrachtet, werdet ihr sehen, warum Josef dort stand. Und ich schaute, und da war ein großer Busch. Und auf diesem Busch, in einer Konstellation von Vögeln, waren da ganz kleine Vögel, etwa einen halben Zoll lang und einen halben Zoll groß. Es waren kleine Veteranen, ihre kleinen Federn waren zerrupft. Und da waren etwa 2 oder 3 auf dem obersten Ast, 6 oder 8 auf dem nächsten Ast und 15 oder 20 auf dem nächsten Ast. Sie bildeten die Form einer Pyramide. Und diese kleinen Kerle, die kleinen Botschafter, waren ziemlich mitgenommen. Und sie schauten nach Osten. Und ich war in Tucson, Arizona, in der Vision, und aus dem Grund, dass er nicht wollte, dass es mir entging, wo es war, ich entfernte eine Sandklette aus der Wüste von mir. Und ich sagte, nun, ich weiß, dass dies eine Vision ist, und ich weiß, dass ich in Tucson bin. Und ich weiß, dass diese kleinen Vögel dort etwas repräsentieren. Und sie schauten nach Osten. Und ganz plötzlich flogen sie los, und sie flogen los in Richtung Osten. Und sobald sie weg waren, kam eine Konstellation größerer Vögel. Sie sahen aus wie Tauben, scharf zugespitzte Flügel, eine graue Farbe, eine etwas hellere Farbe als die der ersten kleinen Botschafter. Und sie flogen schnell ostwärts. Und kaum waren sie aus meinem Blickfeld, drehte ich mich wieder um, nach Westen zu schauen, und da geschah es. Es gab eine Explosion, die tatsächlich die ganze Erde erschütterte. Nun, verpasst das jetzt nicht. Und ihr, die ihr die Bänder hört, seid sicher, dass ihr das richtig versteht. Zuerst kam eine Explosion. Und ich dachte, es klang wie eine Schallmauer, wie auch immer man es nennt, wenn Flugzeuge die Schallmauer durchbrechen und das Geräusch zur Erde zurückkommt. Es erbebte einfach alles und dröhnte. Es hätte auch wie ein großer Donnerschlag und Blitz sein können. Ich habe den Blitz aber nicht gesehen. Ich habe nur diesen großen Knall gehört, der hervorkam. Es hörte sich an, als ob es südlich von mir war, in Richtung Mexiko. Aber es erschütterte die Erde. Und als es geschah, blickte ich immer noch nach Westen. Und von ganz weit weg in der Ewigkeit sah ich eine Konstellation von etwas kommen. Es sah so aus, als ob es kleine Punkte gewesen sein könnten. Es können nicht weniger als 5 und nicht mehr als 7 gewesen sein. Aber sie hatten die Form einer Pyramide, so wie diese Botschafter kamen. Und als es geschah, erhob mich die Kraft des allmächtigen Gottes, um ihnen zu begegnen. Und ich kann es sehen, es hat mich nie verlassen. 8 Tage sind vergangen und ich kann es immer noch nicht vergessen. Noch nie hat mich etwas so sehr beschäftigt wie das. Meine Familie kann es euch bestätigen. Ich konnte diese Engel mit den nach hinten geformten Flügeln sehen, die sich schneller bewegten, als der Schall reisen kann. Sie kamen in einem Augenblick aus der Ewigkeit, wie ein Augenzwinkern. Nicht genug Zeit, um die Augen zu schließen, nur ein Zwinkern und sie waren da. Ich hatte keine Zeit zu zählen. Ich hatte für nichts mehr Zeit, ich konnte einfach nur hinsehen. Gewaltige, große, mächtige Engel, schneeweiß, mit aufgestellten Flügeln und Häuptern. Und sie machten... Und als das geschah, wurde ich in diese Pyramidenkonstellation hinaufgenommen. Und ich dachte, nun, das war es jetzt. Ich war vollkommen betäubt. Und ich sagte, oh my, das bedeutet, dass es eine Explosion geben wird, die mich töten wird. Ich bin jetzt am Ende meines Weges angelangt. Ich darf es meinen Leuten nicht sagen, wenn diese Vision vorbei ist. Ich möchte nicht, dass sie davon erfahren. Aber der himmlische Vater hat mich jetzt wissen lassen, dass meine Zeit abgelaufen ist. Und ich werde es meiner Familie nicht sagen, damit sie sich Sorgen um mich machen, weil er bald gehen wird. Und diese Engel sind gekommen, um mich zu holen, und ich werde ziemlich bald in einer Art Explosion getötet werden. Dann kam es zu mir, als ich in dieser Konstellation war. Nein, das ist es nicht. Wenn es dich getötet hätte, hätte es auch Josef getötet. Und ich konnte hören, wie Josef mich rief. Nun, dann habe ich mich wieder umgedreht. Ich dachte, Herr, mein Gott, was bedeutet diese Vision? Und ich überlegte. Und dann kam es zu mir. Keine Stimme, es kam einfach zu mir. Oh, das sind die Engel des Herrn, die kommen, um mir meinen neuen Auftrag zu geben. Und als ich das dachte, erhob ich meine Hände und sagte, O Herr Jesus, was willst du, dass ich tue? Und die Vision verließ mich. Fast eine Stunde lang konnte ich nichts mehr fühlen. Nun, ihr Menschen, kennt die Segnungen des Herrn. Aber die Kraft des Herrn ist völlig anders. Die Kraft des Herrn an solchen Orten, ich habe sie schon oft, sehr oft in Visionen gespürt, aber noch nie so. Es fühlt sich an wie eine ehrfürchtige Furcht. Ich war so erschrocken, dass ich gelähmt war in der Gegenwart dieser Wesen. Ich sage die Wahrheit. Wie Paulus sagte, ich lüge nicht. Ihr habt mich niemals etwas Falsches über so etwas sagen gehört. Etwas ist im Begriff zu geschehen. Dann nach einer Weile sagte ich, Herr Jesus, wenn ich getötet werden soll, lass es mich wissen, damit ich meinen Leuten nichts hierüber erzähle. Aber wenn es etwas anderes ist, lass es mich wissen. Aber es kam keine Antwort. Nachdem der Geist mich seit, ich schätze, etwa einer halben Stunde oder mehr verlassen hatte, sagte ich, Herr, wenn es so ist, dass ich getötet werde und du mit mir auf der Erde fertig bist und ich nach Hause geholt werden soll, was in Ordnung ist, wenn es das ist, das ist in Ordnung. So, sagte ich, wenn es das ist, dann lass es mich wissen. Sende deine Kraft noch einmal auf mich, dann weiß ich, dass ich meinen Leuten oder jemand anderem nichts darüber sagen darf, weil du im Begriff bist, mich hinwegzunehmen. Und nichts geschah, und ich wartete eine Weile. Dann sagte ich, Herr Jesus, wenn es nicht das bedeutet, sondern es bedeutet, dass du etwas für mich zu tun hast und es mir später geoffenbart werden wird, dann sende deine Kraft. Und es hat mich fast aus dem Zimmer herausgeholt. Ich fand mich irgendwo, in einer Ecke wieder. Ich konnte meine Frau hören, die irgendwo versuchte, an einer Tür zu rütteln. Die Tür im Schlafzimmer war verschlossen. Und ich hatte eine Bibel geöffnet, und sie, ich las, ich weiß nicht, aber es war, glaube ich, in Römer Kapitel 9, der letzte Vers. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen Stein des Anstoßes, einen kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Und ich dachte, es ist merkwürdig, dass ich das lese. Der Geist ergriff mich noch immer in dem Zimmer. Ich schlug die Bibel zu und stand da. Ich ging zum Fenster hinüber. Es war ungefähr 10 Uhr am Tag oder später. Und ich erhob meine Hände und sagte, Herr, mein Gott, ich verstehe es nicht. Dies ist ein seltsamer Tag für mich und ich bin fast außer mir. Ich sagte, Herr, was bedeutet das? Lass es mich noch einmal lesen, wenn du es bist. Nun, das klingt kindisch. Und ich nahm die Bibel und schlug sie auf. Da war es wieder, an der gleichen Stelle. Paulus sagt den Juden, dass sie versuchen, er sagt den Römern, dass die Juden versucht haben, es durch Werke anzunehmen, aber der Glaube bewirkt, dass wir es glauben. Nun, es ist eine gewaltige Zeit seitdem gewesen. Jetzt könnt ihr sehen, wo ich stehe. Ich weiß nicht, was geschieht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber lasst mich nun, ab jetzt, für die nächsten etwa 15, 20 Minuten versuchen, hier jetzt etwas zu sagen. Denkt daran, kein einziges Mal haben diese Visionen jemals versagt. Nun werde ich für einen Moment die Schrift nehmen, wenn ihr es beachtet, im 10. Kapitel der Offenbarung. Nun lasst mich dies sagen, wenn die Vision schriftgemäß ist, kann sie nur durch die Schrift ausgelegt werden. Und dann möchte ich, dass ihr dies zusammenbringt. Und jetzt ihr, die ihr hier seid, und ihr, die ihr das Band hört, seid sicher, dass ihr es so sagt, wie ich es sage. Denn es könnte sehr leicht missverstanden werden. Seid ihr in Eile? In Ordnung, einfach. Ich danke euch, dass ihr so still seid und nett. Nun, der siebte Engel. Nun, meine Herren, wie ich es nenne, ist dies das Zeichen der Endzeit? Wo leben wir? Wie spät ist es am Tag? Wie der müde Kämpfer, der in der Nacht aufsteht und auf die Uhr schaut, um zu sehen, wie spät es ist, das Licht einschaltet. Mein Gebet ist, Gott, lass uns das Licht einschalten. Ich stehe an einer furchtbaren Stelle, wenn ihr es nur wüsstet. Denkt daran, ich sage es euch im Namen des Herrn, ich habe euch die Wahrheit gesagt. Und etwas ist im Begriff zu geschehen. Ich weiß es nicht. Nun, die ihr das Band hört, versteht das. Ich weiß es nicht. Ich werde es versuchen. Was gestern zu mir kam, als ich in meinem Arbeitszimmer saß, ich sage nicht, dass dies die Wahrheit ist. Es war nur etwas, was sich in meinem Herzen bewegte, während ich auf und ab ging. Ich hätte eigentlich hinuntergehen, ein wenig ausruhen und mit Charlie einen Tag jagen gehen sollen, bevor wir uns wieder trennen mussten. Lasst es mich sagen, nur weil ich in den Westen gehe, heißt es nicht, dass ich dieses Tabernakel verlasse. Dies ist die Gemeinde, die Gott, der Herr, mir gegeben hat. Hier ist mein Hauptquartier. Hier ist es, wo ich bleibe. Ich gehe nur im Gehorsam gegenüber einem Auftrag, der mir durch eine Vision gegeben wurde. Mein Sohn Billy Paul wird mein Sekretär bleiben. Mein Büro wird genau hier in dieser Gemeinde sein. Mit Gottes Hilfe werde ich hier sein, wenn es diese Sache beendet ist, um die 7 Siegel zu predigen. Und alle Tonbänder und so weiter, die ich mache, werden genau hier in dieser Gemeinde aufgenommen werden. Und genau hier ist, soweit ich weiß, der Ort, an dem ich mit größerer Freiheit predigen kann als irgendwo sonst auf der Welt. Weil es hier eine Gruppe von Menschen gibt, die glauben und hungrig sind und festhalten. Und dies ist für mich wie ein Zuhause. Dies ist der Ort. Und wenn ihr es bemerkt, die Träume haben dasselbe gesagt. Seht ihr, wo die Speise ist. Nun, aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß, wer die Zukunft hält. Das ist die Hauptsache. Nun Gott, wenn ich verkehrt liege, dann vergib mir und dann schließe meinen Mund, Herr, für alles, was nicht dein Wille wäre. Ich tue dies nur, weil ich unter diesem Eindruck stehe, Herr. Mögen die Menschen es verstehen. Nur ein Eindruck. Ich glaube, der Grund, warum die Auslegung nie sofort kam, es war die Souveränität Gottes, weil ich glaube, dass es hier in der Bibel für mich geschrieben steht. Und wenn es dann schriftgemäß ist, kann nur die Schrift es auslegen. Und wenn das wahr ist, Bruder, Schwester, ich möchte euch keine Angst machen, aber wir sollten jetzt besser sehr vorsichtig sein. Wir werden, etwas ist im Begriff zu geschehen. Und ich sage dies mit Ehrfurcht und in der Furcht Gottes. Und ihr denkt, ich würde hier stehen, und ihr Leute glaubt sogar, dass ich ein Prophet bin. Ich beanspruche nicht, einer zu sein. Mein Gefühl war dieses. Na, letztes Jahr sagte ich, das Einzige, was ich sehe, ist, dass die Erweckung in den Nationen vorbei ist, oder auf jeden Fall in dieser Nation. Ich habe eine evangelistische Reise gemacht. Viele von euch sind mit mir gekommen. Oh, es war in Ordnung. Wir hatten wunderbare Zeiten und gute Versammlungen, große Menschenmengen, aber es hat einfach nicht den Punkt getroffen. Dieses Jahr unternehme ich eine Missionsreise. Sobald ich kann, gehe ich nach Afrika, Indien und wenn ich kann, rund um die Welt auf eine weitere Missionsreise. Wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich weder Wasser noch Nahrung zu mir und ich besteige einige der hohen Berge dort drüben und ich werde dort bleiben, bis Gott mir auf irgendeine Weise antwortet. Ich kann so nicht leben. Ich kann einfach nicht mehr weitermachen. Dies könnte hier die Antwort sein. Ich weiß es nicht. Bis er mich verändert. Erinnert ihr euch an die Vision vor etwa 3 Wochen? Ich stand in der Sonne und predigte zu der Versammlung. Ihr seid alle letzten Sonntag hier gewesen. An vielen Sonntagen, ihr Leute hier, die ihr die Bänder bekommt. Und hier seid, wenn sie gemacht werden. Ihr versteht diese Dinge. Denn jetzt werde ich diese Sachen nur streifen und ihr beobachtet es. Sogar jedes bisschen von dem, was gesagt wurde, passt ganz genau hier hinein. Also muss es die Auslegung sein. Ich weiß es nicht. Deshalb sage ich, meine Herren, ist es dies? Ich glaube, dass der 7. Engel aus Offenbarung 10 der 7. Gemeindezeitalter-Botschafter aus Offenbarung 3,14 ist. Denkt daran, lasst es mich jetzt lesen. Seht, wo ich es lese. Nun, dies war der 7. Engel. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, 7. Vers, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Nun, ihr seht, dies war ein Engel, und es ist der Engel des 7. Gemeindezeitalters, denn hier steht, es ist der 7. Engel des 7. Gemeindezeitalters. Wir finden das, wenn ihr sehen wollt, wer der, wo der Engel ist, Offenbarung 3,14. Es ist der Engel an die Gemeinde in Laodicea. Nun, ihr erinnert euch, als das dort gesagt wurde, die Engel und die Gemeindezeitalter. Und nun wird sich das direkt in diese sieben Siegel einfügen, von denen wir sprechen wollen. Und die sieben Siegel, von denen wir sprechen wollen, wenn sie jetzt dran sind, sind die sieben geschriebenen Siegel. Und diese sieben Siegel sind, wie ihr wisst, nur die Manifestation der sieben Engel der sieben Gemeinden. Aber es gibt noch sieben andere Siegel, die sich auf der Rückseite des Buches befinden. Es ist außerhalb der Bibel. Passt auf, wir werden gleich dazu kommen. Nun, bevor ich damit anfange, seid ihr müde? Möchtet ihr aufstehen und eure Plätze wechseln? Hört jetzt gut zu. Der siebte Engel aus Offenbarung 10,7 ist der siebte Gemeindezeitalter-Botschafter. Seht ihr? Nun gebt acht, und in den Tagen, schaut jetzt her, aber in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes. Nun, dieser Botschafter posaunt, der siebte Engel hier lässt seine Botschaft an die Gemeinde in Laodicea ertönen. Beachtet seine Art der Botschaft. Nun, es war nicht an den ersten Engel, ihm wurde das nicht gegeben. Zweiter Engel, dritter, vierter, fünfter, sechster. Aber es ist der siebte Engel, der diese Art von Botschaft hatte. Was war es? Beachtet seine Art der Botschaft. Alle Geheimnisse Gottes vollenden, die in dem Buch geschrieben stehen. Der siebte Engel bringt die ganzen Geheimnisse zum Abschluss, die durch diese ganzen Organisationen und Konfessionen als lose Enden liegen geblieben sind. Der siebte Engel sammelt sie zusammen und vollendet das ganze Geheimnis. Das ist, was die Bibel sagt. Vollendet das Geheimnis des geschriebenen Buches. Lasst uns jetzt einige dieser Geheimnisse betrachten, und vielleicht möchtet ihr sie aufschreiben. Zuerst nehme ich das, was Schofield hier in Matthäus 13 sagt. Wenn ihr einige davon aufschreiben möchtet, falls ihr keine Schofield-Bibel habt, könntet ihr lesen, was er darüber denkt, was einige der Geheimnisse sind. Nun, im 11. Vers, und er antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, seinen Jüngern, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, aber nicht jenen, jenen aber ist es nicht gegeben. Die Geheimnisse, hier ist das Geheimnis. Ein Geheimnis ist die Schrift, es ist eine zuvor verborgene Wahrheit, die jetzt göttlich geoffenbart ist, aber wobei ein übernatürliches Element ungeachtet der Offenbarung besteht. Die größeren Geheimnisse und die großen Geheimnisse sind Nummer 1. Das Geheimnis des Königreichs des Himmels. Das ist dasjenige, über das wir jetzt sprechen. 13, Matthäus 13, 3 bis 50. Nun, das zweite Geheimnis ist das Geheimnis von Israels Verblendung während diesem Zeitalter. Römer 11, 25 mit dem Zusammenhang. Das dritte Geheimnis ist das Geheimnis der Verwandlung der lebenden Heiligen am Ende dieses Zeitalters. 1. Korinther 15 und auch Thessalonicher 4, 14 bis 17. Das vierte Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde als ein Leib, der sowohl aus Juden als auch Heiden besteht. Epheser 3, 1 bis 11, Römer 16, 25 und auch Epheser 6, 19, Kolosser 4, 3. Das fünfte Geheimnis betrifft die Gemeinde als die Braut Christi. Epheser 5, 28 bis 32. Das sechste Geheimnis betrifft den lebendigen Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Galater 2, 20 und Hebräer 13, 8 und viele solcher Stellen. Das siebte Geheimnis betrifft Gott, ja Christus, als die fleischgewordene Fülle der Gottheit leibhaftig, in welchem die ganze göttliche Weisheit und Gottseligkeit den Menschen wiedererstattet ist. Das neunte Geheimnis ist das Geheimnis der Bosheit. Das finden wir im 2. Thessalonicher Brief und so weiter. Das zehnte Geheimnis betrifft die sieben Sterne aus Offenbarung 1,20. Das haben wir gerade durchgenommen. Die sieben Sterne der sieben Gemeinden, die sieben Botschafter und so weiter. Und das elfte Geheimnis ist das Geheimnis von Babylon, die Hure. Offenbarung 17,5-7. Das sind einige der Geheimnisse, die dieser Engel zum Abschluss bringen soll. Alle diese Geheimnisse, alle Geheimnisse Gottes. Und die anderen, darf ich dies mit Ehrfurcht sagen und mich dabei nicht auf mich selbst beziehen, sondern auf den Engel Gottes. Der Same der Schlange, das war über all die Jahre hindurch ein verborgenes Geheimnis. Die Gnade, die klargestellt wurde, keine Ungnade, sondern echte, wahre Gnade. So etwas wie eine ewige, brennende Hölle gibt es nicht. Man wird für Millionen von Jahren brennen, aber alles, was ewig war, hatte nie einen Anfang oder ein Ende. Und die Hölle wurde geschaffen. All diese Geheimnisse. Das Geheimnis der Taufe des Heiligen Geistes ohne Gefühlsbewegung, sondern die Person von Christus, die in euch die gleichen Werke vollbringt, die er getan hat. Das Geheimnis der Wassertaufe, wo die extreme Dreieinigkeitslehre die Titel von Vater, Sohn, Heiliger Geist eingeführt hat. Und das Geheimnis der Gottheit, das in der Taufe auf den Namen Jesu Christi erfüllt ist, gemäß dem Buch der Offenbarung, das die Gemeinde in dieser Zeit empfangen sollte. Das sind einige der Geheimnisse. Die Feuersäule, die zurückkommt. Amen. Das ist, was geschehen soll, und wir sehen es. Oh, wie könnten wir weitermachen und die Geheimnisse aufzählen? Diese Feuersäule zu sehen, die die Kinder Israels geführt hat, dieselbe, die Saulus auf seinem Weg nach Damaskus niedergeworfen hat. Und derselbe ist gekommen, mit derselben Kraft, tut dieselben Dinge und offenbart dasselbe Wort, verbleibt Wort für Wort mit der Bibel. Das Ertönen der Posaune bedeutet Evangeliumsposaune. Und das Ertönen der Posaune in der Bibel bedeutet, macht euch bereit für den schriftgemäßen Krieg. Erfasst ihr es? Schriftgemäßer Krieg. Paulus sagte, wenn ihr das aufschreiben wollt, 1. Korinther 14,8, Paulus sagte, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wie soll jemand wissen, für was er sich vorbereiten soll? Und wenn sie keinen schriftgemäßen Ton hat, einen bestätigten, eine Bestätigung des manifestierten Wortes Gottes, wie sollen wir dann wissen, dass wir in der Endzeit sind? Wenn da steht, dass sie glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, aber seine Zeichen und Wunder ablehnen, deretwegen das ganze Reich der Natur an ihn glaubt und die ganze Gemeinde dadurch an ihn glaubt, wie sollen wir dann wissen, wie wir uns bereit machen sollen? Jemand ist mit einer Grafik gekommen und hat es alles aufgezeichnet und ein anderer ist mit etwas anderem gekommen und hat dieses aufgezeichnet, was im Gegensatz zu jenem steht. Einige kamen hervor und sagten, dies sei es und bezogen sich auf jenes zurück und andere haben Bücher und so weiter geschrieben. Aber Gott kommt in der Kraft seiner Auferstehung. Und wer wird dann dagegen sprechen? Wenn Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann tut er dasselbe, was er gestern, heute und in Ewigkeit getan hat. Das ist, was dieser Engel tun soll. Er soll diese Geheimnisse und diese losen Enden nehmen, die die Menschen verlassen haben. Beachtet, wenn ein undeutlicher, nicht schriftgemäßer Ton erklingt, wer kann sich dann vorbereiten? Aber eine Posaune, habt ihr bemerkt, dass in jedem dieser Zeitalter, wie ich es euch über den Beginn der Gemeinde gesagt habe, eine Posaune ertönte und ein Siegel losgebrochen wurde. Und eine Posaune bedeutet Krieg. Wenn sie keinen schriftgemäßen Ton gibt, was ist dann damit? Aber lasst mich euch dies in Erinnerung rufen. Verpasst es jetzt nicht. Beachtet, jedes Gemeindezeitalter hatte seinen Botschafter. Das wissen wir. Paulus war der erste Botschafter. Und als die erste Posaune ertönte und das erste Siegel losgebrochen wurde, war Paulus der erste Botschafter, wie wir herausfanden. Und was hat er getan? Er erklärte den Krieg. Wem? Der orthodoxen Kirche. Dafür, dass sie dem Zeichen des Messias nicht glaubten, das Jesus ihnen vorgewiesen hatte. Nun, sie hätten es wissen müssen. Sie hätten ihn kennen müssen. Denk daran, Paulus kam am Ende des Zeitalters. Alle Botschafter kamen am Ende des Zeitalters. Es ist zur Endzeit, wenn diese Dinge hervorgebracht werden. Paulus kannte die Schriften und er wusste, dass Jesus der Messias war. Und er hat diese Synagogen überall mit der Schrift hart kritisiert und wurde aus jeder einzelnen von ihnen ausgeschlossen, bis er schließlich den Staub von seinen Füßen schüttelte und sich den Heiden zuwandte. Was war es? Das Ertönen einer Posaune. Ein Engel, ein Botschafter stand dort. Mit dem Wort. Oh mei, verpasst das jetzt nicht. Das Wort. Und Paulus hat mit der unverfälschten Auslegung des Wortes Gottes jede einzelne dieser Synagogen scharf kritisiert. Das hat ihm sein Leben gekostet. Wie könnten wir weiter zu Irenäus gehen? Dem einen, diesem Botschafter des nächsten Gemeindezeitalters. Und St. Martin im nächsten Gemeindezeitalter, als sie anfingen, die Lehre der Nikolaiten anzunehmen, die hineinkamen. Und sie kritisierten dieses Zeitalter. St. Martin hat sein Zeitalter scharf kritisiert. Und dann hat Luther, der fünfte Botschafter, diese katholische Kirche scharf mit dem Wort Gottes kritisiert. Der Gerechte soll durch Glauben leben, sagte er. Und dies ist nicht der buchstäbliche Leib Christi. Und er warf die Hostie auf den Boden und ging hinaus und erschütterte diese katholische Kirche. Diese Posaune erklang richtig, stimmt das? John Wesley kam in den Tagen der anglikanischen Kirche hervor. Nun sagten sie, es gibt keinen Grund mehr Erweckungen zu haben und es verkümmerte. Aber John Wesley erhob sich mit der Botschaft des zweiten Gnadenwerkes, der Heiligung, und er erschütterte diese anglikanische Kirche mit einer Evangeliumsposaune, bereitete den Krieg vor. Das stimmt, das tat er. Jetzt sind wir im Laodicea-Zeitalter, wo sie sich wiederum organisiert haben. Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingstler. Und wir halten Ausschau danach, dass ein Prophet kommt, um dieses Zeitalter zu erschüttern und sie von ihrer Missetat abzuwenden. Nun, wenn das die Weise durch alle Zeitalter hindurch gewesen ist, wird Gott dann heute seine Weise ändern? Er kann es nicht ändern. Er muss den geregelten Weg beibehalten. Und denkt daran, dieser Botschafter war der siebte Engel und er sollte alle Geheimnisse nehmen und sie zusammenbringen. Beachtet, der siebte Engel sollte die reiche Gemeinde zu Laodicea erschüttern. Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Er sagte, du bist ein elendes Wesen, arm, blind, bloß und weißt es nicht. Das war seine Botschaft. O Gott, sende uns einen furchtlosen Propheten mit dem So spricht der Herr, damit sich das bestätigte Wort Gottes dadurch bewegt und beweist, dass er von Gott gesandt ist. Und wenn er kommt, wird er diese Zeitalter erschüttern. Ganz bestimmt, er wird diese Gemeinde zu Laodicea gegen sich aufbringen. Sicherlich wird er das. So war es in jedem anderen Zeitalter. Es wird sich in diesem Zeitalter nicht ändern. Es muss genauso sein. Beachtet jetzt die Gemeinde von Laodicea. Der Botschafter von Laodicea wird vollenden, der siebte Engel wird alle Geheimnisse vollenden, die vorher in den Kämpfen um die Wahrheit verloren gegangen sind. Luther kam hervor, aber er hatte nicht die ganze Wahrheit. Er hatte nur die Rechtfertigung. Genau. Und es kommt ein anderer Botschafter namens John Wesley mit der Heiligung. Er hatte es nicht. Die Bibel sagte es. Die Gemeinde in Philadelphia. Dann kommt das Gemeindezeitalter von Laodicea mit der Geistestaufe. Aber sie haben es alles durcheinander gebracht und sind direkt wieder in den Formalismus zurückgekehrt, wie sie es am Anfang getan hatten. Wenn er als Alpha und Omega betrachtet werden soll, seine Hand zeigt hierhin und dorthin, der Erste und der Letzte. Sein Geist fiel am Tag zu Pfingsten und erfüllte diese Gruppe. Dann vertrocknete sie allmählich, bis es zu den dunklen Zeitaltern kam. Die sieben goldenen Leuchter, die sieben Gemeindezeitalter, das letzte war am weitesten von ihm entfernt. Da waren fast 1000 Jahre des dunklen Zeitalters der katholischen Kirche. Luther fing an, das nächste Licht zu bringen, ein bisschen näher zum Wort. Das nächste Licht kam noch etwas näher. Das nächste Licht, das Laodizeische. Dann kam es wiederum genauso zurück wie am Anfang, ging direkt in dasselbe Durcheinander zurück wie am Anfang. Versteht ihr nicht, was ich meine? Seht nun, es ist dort draußen eine Menge Wahrheit verloren gegangen. Warum? Wo andere mit der Wahrheit Kompromisse geschlossen haben. Aber dieser siebte Engel geht überhaupt keine Kompromisse ein. Er sammelt diese ganzen losen Enden zusammen, sammelt sie alle zusammen. Und wenn er posaunt, sollen alle Geheimnisse Gottes vollendet werden. Oh, Gott sende ihn. Die ganzen verborgenen Geheimnisse waren vollendet, als es ihm geoffenbart wurde. Wodurch? Wenn es sich um verborgene Geheimnisse handelt, dann muss der Mann ein Prophet sein. Und haben wir das nicht gerade durchgenommen und gesehen, dass der Prophet, der in dem letzten Zeitalter kommen würde, dieser große Elia sein würde, nachdem wir Ausschau gehalten haben? Denn diese Geheimnisse, die durch die Theologen verborgen sind, müssen durch Gott geoffenbart werden. Und das Wort kommt nur zu den Propheten. Und wir wissen das. Er wird der zweite Elia sein, wie es verheißen ist. Oh mein! Die Botschaft, die er bringen wird, werden die Geheimnisse sein. Alle diese ganzen Dinge. Wir haben die Wassertaufe. Es ist alles durcheinander. Das stimmt. Der eine besprenkelt, der andere gießt, der eine nimmt Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein anderer nimmt jenes, einer tauft dreimal mit dem Gesicht vorwärts, denn einer für einen Gott namens Vater, ein anderer für einen Gott namens Sohn, ein anderer für einen Gott namens Heiliger Geist. Der andere sagt, ihr seid verkehrt, er muss auf diese Weise dreimal rückwärts getauft werden. Und oh, was für ein Durcheinander! Aber die ganze Sache ist zum Abschluss gekommen. Denn es gibt nur einen Gott. Und sein Name ist Jesus Christus, und es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem die Menschen gerettet werden. Es gibt nirgendwo in der Bibel irgendeine Schriftstelle, wo jemals jemand anders als im Namen Jesus Christus getauft wurde. Nicht ein einziges Mal wurde jemals jemand von der neuen Gemeinde oder der Gemeinde Jesu Christi besprengt, begossen oder irgendetwas anderes. Kein einziges Mal wurde jemals eine Formel benutzt: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sind Glaubensbekenntnisse und so etwas. Und im Kampf um die Wahrheit sind diese Enden verloren gegangen. Aber Gott hat gesagt, dass sie am letzten Tag wiedererstattet würden. Ich werde wiedererstatten, spricht der Herr. Wir haben das vor kurzem durchgenommen, der Brautbaum. Es benötigt einen Propheten. Die Bibel sagt, dass er hier sein würde. Das stimmt. Malachi 4 spricht davon, dass er hier sein wird, und wir glauben, dass es so sein wird. Wir halten nach ihm Ausschau. Und wir halten Ausschau danach, dass er offenbar wird und wir das bestätigte Wort Gottes sehen werden. Es werden nur wenige sein, die es verstehen werden. So wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Was wurde gerettet? 5 Seelen. In den Tagen Lots wurden tatsächlich 3 gerettet. Die Frau brach auf und blieb zurück. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Es werden nur sehr wenige gerettet werden, die zu der Zeit verwandelt werden. Das ist eines der Geheimnisse, die Hinwegnahme dieser Gemeinde. So wie Lot genommen wurde, so wie Lot hinausgeholt, hinweggenommen wurde. Noah wurde hinaufgenommen und die Gemeinde wird ebenfalls hinaufgenommen werden. Einer ging hinein und einer ging heraus und der andere geht hinauf. Seht ihr? Es stimmt genau, vollkommen. Das Wort kommt. Das Buch, das inwendig beschrieben ist, ist dann vervollständigt, wenn dieses, das Posaunen dieser ganzen Geheimnisse, zum Abschluss gekommen ist. Lasst es mich jetzt noch einmal lesen, damit ihr euch sicher seid. Seht nun, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, des letzten Engels. Wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes. Nun, was ist das Geheimnis Gottes? Eines davon. Paulus sagte im 1. Timotheus 3 war es, glaube ich, er sagte, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, denn Gott ist offenbart im Fleisch. Wir haben ihn berührt, haben ihn gesehen. Aufgenommen in die Herrlichkeit, erschienen den Engeln, hier auf Erden bestätigt. Gott war es. Sicher, es ist ein großes Geheimnis, aber es ist vollständig gelöst. Nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, 3 Götter, sondern ein Gott in 3 Ämtern. Die Vaterschaft unter Mose, die Sohnschaft unter Christus, der Heilige Geist in diesem Zeitabschnitt. drei Zeitabschnitte desselben Gottes, nicht drei Götter. Das Geheimnis ist jetzt vollendet. Die Bibel sagte, dass es so sein soll. Letztens habe ich gesehen, wo die Wissenschaft versucht, mir zu widersprechen mit dem, was sie zu sagen pflegten, als ich sagte, jeder, der glaubte, dass Eva einen Apfel aß. Nun sagt ihre Wissenschaft, ihr habt letztens diese große Schlagzeile in der Zeitung gesehen, sie aß eine Aprikose. Unsinn. Hätte das sie verführt? Sicher nicht. Seht ihr, es sind nur das ist das, was Kain dachte, wisst ihr, und er hat dasselbe zurückgebracht, aber Gott nahm sein Opfer nicht an. Und Abel war gerecht und es war ihm geoffenbart, es war Blut, und er brachte das Blut. O Gott, diese Gemeinde und das Zeitalter, in dem wir leben. Das Buch, das inwendig beschrieben ist, ist dann vervollständigt, wenn dieser Engel aufhört. Bitte versteht das jetzt. Wenn die Botschaft des siebten Engels vervollständigt ist, das Geheimnis der Gottheit, das Geheimnis des Schlangensamens, all die anderen Geheimnisse von diesen ganzen Dingen, sie sprechen von der ewigen Sohnschaft. Wie kann er ein ewiger Sohn sein, wenn die Ewigkeit keinen Anfang und kein Ende hat? Und ein Sohn aber etwas ist, das gezeugt wurde, wie kann das Sinn ergeben? Wie kann es eine ewige Hölle geben, wenn die Hölle erschaffen wurde? Ich glaube an eine brennende Hölle, gewiss, das hat die Bibel gesagt, aber sie soll zerstören. Die Bibel sagte, selig ist der, der keinen Anteil am zweiten Tod hat. Seht ihr, ihr werdet nicht durch den zweiten Tod zerstört. Der erste ist ein physischer Tod, der zweite ist ein geistlicher Tod, wenn alles beendet ist. Die Seele, die da sündigt, diese Seele wird sterben. Ihr werdet für eure Sünden bestraft werden, vielleicht für hunderte von Jahren, tausende von Jahren. Aber es kann keine ewige Hölle geben, denn die Bibel sagt, dass die Hölle geschaffen wurde. Wie kann sie geschaffen sein und ewig sein, wenn es jemals, die Bibel sagte, die Hölle wurde für den Teufel und seine Engel erschaffen? Und wenn sie also geschaffen wurde, kann sie nicht ewig sein. Denn ewig, alles Ewige hatte nie einen Anfang oder ein Ende. Deswegen können wir niemals sterben, weil wir immer gewesen sind. Wir sind ein Teil Gottes, Gottes Nachkomme, und er ist das einzig Ewige, das es gibt. Amen. Ihr könnt genauso wenig sterben, wie Gott sterben kann, weil ihr ewig seid mit ihm. Amen. Lass es kommen. Halleluja. Irgendwie habe ich dieses alte Pesthaus sowieso satt. Beachtet, das geschriebene Buch, wenn dieser Engel diese ganzen losen Enden zum Abschluss bringt, weswegen sie den Kampf kämpften. Luther hat gekämpft und Wesley hat gekämpft und die Pfingstler haben gekämpft. Aber es wird einer kommen, sagt die Bibel, dass in den Tagen, wenn er posaunen wird, diese ganzen Geheimnisse. Die Einheitsleute wichen ab mit dem Namen Jesu. Die Dreieinigkeitsleute wichen ab mit Vater, Sohn, Heiliger Geist. Genau wie sie es beim Konzil von Nicäa taten, dieselbe Sache. Sie waren beide verkehrt. Aber nun, in der Mitte des Weges, in der Schrift liegt die Wahrheit. Seht ihr, wo wir uns befinden? Der Engel des Herrn. Beachtet Offenbarung 5,1. Hört jetzt zu. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen. Die Schrift war auf der Innenseite. Und auf der Rückseite, versiegelt mit 7 Siegeln. Nun, auf der Innenseite des Buches steht etwas geschrieben. Aber die Rückseite hatte 7 Siegel auf seiner Rückseite, die nicht im Buch geschrieben waren. Nun, hier spricht der Offenbarer, Johannes. Nun, denkt daran, es stand nicht im Buch geschrieben. Und in den Tagen der Stimme des siebten Engels soll das ganze Geheimnis, das darin geschrieben steht, vollendet werden. Es sollte sich an diesem Tag darum gekümmert werden. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Könnt ihr mir folgen? Dann ist die Zeit da, dass die 7 Stimmen aus Offenbarung 10 geoffenbart werden. Wenn das Buch zum Abschluss gekommen ist, bleibt nur noch eines übrig. Und das sind die 7 geheimnisvollen Donnerstimmen, die auf der Rückseite des Buches geschrieben waren, die Johannes nicht schreiben durfte. Lasst es mich lesen. Und ich sah einen Engel, einen mächtigen Engel, vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt, und sein Antlitz war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Seht ihr, beachtet das jetzt. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, seinen linken auf die Erde, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die 7 Donner ihre Stimmen. Passt auf! Und als die sieben Donner ihre Stimmen erhoben hatten, wollte ich schreiben. Es wurde etwas gesagt. Es war nicht nur ein Geräusch, etwas wurde gesagt. Er war im Begriff zu schreiben. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schaut, wo die Stimmen waren, die Donner. Nicht im Himmel, auf Erden. Die Donnerstimmen ertönten nicht aus dem Himmel, sie ertönten von der Erde. Und ich wollte schreiben, da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Versiegle, Großbuchstabe, V-E-R-S-I-E-G-L-E, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht. Es befindet sich auf der Rückseite. Wenn ein Buch abgeschlossen ist, er sagte nicht auf der Vorderseite. Er sagte auf der Rückseite, nachdem es erledigt ist, vervollständigt. Dann sind diese sieben Donnerstimmen das Einzige, was an dem Buch befestigt ist, was nicht geoffenbart ist. Es ist nicht einmal im Buch geschrieben. Oh mein, ich wünschte, ich könnte es so bringen, dass die Menschen tatsächlich... Verpasst es nicht. Verpasst es nicht. Bitte verpasst es diesmal nicht. Ich werde euch bald verlassen. Verpasst es nicht. Wenn ihr jemals zugehört habt, hört zu. Diese Siegel befinden sich auf der Rückseite des Buches. Und zu der Zeit, wenn der siebte Engel posaunt, sind alle Geheimnisse, die in dem Buch geschrieben stehen, vollendet. Und sofort wird das Buch, das geöffnet und inwendig beschrieben war, geschlossen. Die Geheimnisse Gottes sind vollendet. Und dies sind die Geheimnisse Gottes, das Hinweggehen der Gemeinde und diese ganzen anderen Dinge. Die Geheimnisse sind beendet. Wenn dieser siebte Engel jedes Geheimnis ertönen lässt, ist es beendet. Wer es auch sein mag, was es auch immer sein mag, Gottes Wort kann nicht versagen. Und er sagte: Aber in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Diese ganzen Dinge, oh, wie Rom, welches die Hure ist, und alle protestantischen Kirchen, Konfessionen, die nach ihr bezeichnet sind, sind ihre Dirnen geworden. Seht ihr? All diese Geheimnisse, von denen die Propheten sprachen, werden genau hier in dieser letzten Stunde geoffenbart werden. Und wenn dieser siebte Engel im Zeitalter zu Laodicea hervorkommt und beginnt, die wahre Posaune ertönen zu lassen, werden sie es nicht glauben, weil es gegensätzlich sein wird. Sie werden es sicher nicht glauben. Aber es wird ein inspirierter Prophet sein, denn es gibt keine andere Möglichkeit, es zu ergründen. Die Menschen versuchen, die Dreieinigkeit zu ergründen und bekommen darüber graue Haare und werden verrückt. Niemand kann es verstehen. Sie glauben immer noch, dass Eva einen Apfel aß und all diese Dinge. Denn es ist eine Tradition, an der die Menschen festgehalten haben, genauso wie Jesus die Gemeinde vorgefunden hat. Aber es wird ein göttlich geführter Prophet sein müssen, damit das Wort Gottes mit der wahren Auslegung der Offenbarung Jesu Christi zu ihm kommen kann. Also muss es muss so sein. Gott helfe uns. Nun, wenn er posaunt. Nun, das ist so spricht der Herr. Das haben wir verstanden. Wenn er seine Botschaft verkündet, den Krieg erklärt, wie Paulus es bei den Orthodoxen tat, wie die anderen es taten, wie Luther, Wesley gegen die Organisation, wenn er den Krieg erklärt und ihnen sagt, sie lügen und es ist nicht die Wahrheit und sie betrügen die Menschen, wenn er das ertönen lässt, könnt ihr es nicht verfehlen. Es wird nicht versagen, weil er durch das Wort Gottes bestätigt sein wird. Ihr werdet genau wissen, was es ist. Und sobald er das tut, posaunt er, um aus Babylon herauszurufen: Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Gott sende ihn. Verpasst es nicht. Nun, wenn er beginnt zu posaunen, wird das Geheimnis vollendet sein. Nun, beachtet, dann ist es Zeit, dass die sieben Siegelstimmen aus Offenbarung 10 geoffenbart werden. Versteht ihr? Wenn alle Geheimnisse des Buches vollendet sind, und die Bibel sagte hier, dass er die Geheimnisse vollenden wird. Wenn die Menschen in den früheren Zeitaltern für die Wahrheit gekämpft haben, sie haben für die Rechtfertigung gekämpft, sie liefen für eine Weile, Heiligung, sie haben für dieses gekämpft und sie haben für jenes gekämpft, sie haben für dieses gekämpft. Was taten sie? Sie haben sich einfach umgedreht und sich darin organisiert. Dieselbe Sache. Die Pfingstler und die Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, alle taten dasselbe. Sie kehrten um und taten dasselbe. Und die Bibel sagte in Offenbarung 17, dass sie das tun würden. Die alte Mutter Hure und ihre Töchter. Das Geheimnis Babylon. Die Bibel sagte hier, dass dies eines der Geheimnisse sein würde, das enthüllt werden würde. Protestanten, Prostituierte, die geistliche Unzucht treiben und die Menschen durch Konfessionen führen mit ihrem Kelch der Ungerechtigkeit, der von Menschen gemachten Lehre, und sie von dem mit Blut gefüllten Born wegziehen, wo die Kraft des allmächtigen Gottes frei fließt, um Jesus Christus zu manifestieren. Das ist wahr, dann wird Gott das bestätigen. Und er hat es getan und er wird es weiterhin tun. Aber wenn das geschieht, ist das Wort vollendet. Jetzt ist nur noch eine Sache übrig, das sind die sieben Donner. Die will ich kennen, aber es hätte nicht vergeblich gedonnert. Gott tut nichts, nur um herumzuspielen. Wir spielen herum und benehmen uns töricht, aber nicht Gott. Alles bei Gott ist Ja und Nein. Er albert nicht einfach herum, er macht keine Scherze, er meint, was er sagt. Und er sagt nichts, es sei denn, dass es eine Bedeutung hat. Und die sieben Donner, genau hier in der Offenbarung, von Jesus Christus, es ist ein Geheimnis. Sagt die Bibel nicht, dass dies die Offenbarung von Jesus Christus ist? Nun, dann gibt es davon ein verborgenes Geheimnis. Was ist es? Die sieben Donner haben es. Denn Johannes wollte gerade schreiben und eine Stimme kam vom Himmel herab und sagte, schreibe es nicht. Aber versiegle es. Versiegle es. Schreibe es auf die Rückseite des Buches. Es muss geoffenbart werden. Es sind die Geheimnisse. Nun, wir haben diese Dinge durch den Heiligen Geist herausgefunden, der uns gesagt hat, es waren keine Äpfel, es war sexuell. Er hat uns diese Dinge gesagt, es gibt niemanden, der das widerlegen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Prediger gesehen, der damit übereingestimmt hat. Aber ich habe sie gefragt. Wisst ihr, als wir in Chicago vor den etwa 350 Predigern standen, ihr Frauen hier aus Chicago, ihr wart dabei und habt davon gehört. Und der Herr sprach drei Tage vorher zu mir und sagte, sie werden dir eine Falle stellen. Er sagte, stelle dich hier ans Fenster und ich werde es dir zeigen. Er sagte, Herr Carlson und Tommy Hicks werden dich morgen früh treffen und sie wollen frühstücken gehen. Und sag Tommy, dass er bleiben soll. Aber, sagte er, so wird es aussehen. Sag ihnen, dass sie diese Versammlung nicht an dem Ort abhalten werden, an den sie denken. Sie werden an einem anderen Ort sein. Er sagte, fürchte dich nicht. Ich werde bei dir sein. Das genügt mir. Am nächsten Morgen kam Herr Carlson, der Präsident der Geschäftsleute des vollen Evangeliums, und sagte, er rief mich an und sagte, Bruder Branham, ich möchte mit dir frühstücken gehen. Ich sagte, in Ordnung. Ich sagte, schau, ob Tommy Hicks auch dort ist. Wir gingen hinab zum Town and Country und er sagte, nun, Bruder Branham, sagte er, oh, das ist ein. Ich sagte, Tommy, würdest du mir einen Gefallen tun? Sicher, Bruder Branham. Ich sagte, könntest du bitte für mich sprechen? Er sagte, oh, ich könnte das nicht tun. Ich sagte, warum? Ich habe nur 7 Jahre Schule gehabt. Und ich sage, Imperium statt Schiedsrichter. Siehst du, ich weiß nicht, wie ich dort vor Ihnen sprechen soll. Und die Predigervereinigung von Greater Chicago wird dort sein. Wie soll ich mit meiner 7-jährigen Schulbildung vor Ihnen sprechen, Tommy? Du bist ein Doktor der Theologie. Ich sagte, du weißt, wie man sprechen muss. Ich weiß es nicht. Er sagte, Bruder Branham, das könnte ich nicht tun. Ich sagte, warum? Ich habe dir schon viele Gefallen getan. Und ich habe es einfach ganz klar gesagt. Und Bruder Carlson sagte, oh, Bruder Branham, das könnte er nicht tun. Ich sagte, warum? Er sagte, nun, der. Ich sagte, wisst ihr warum? Ihr wisst warum, aber ihr wollt es mir nicht sagen. Sie haben eine Falle für mich vorbereitet. Und ich sagte, Bruder Carlson, du hast dieses Hotelzimmer, nicht wahr, wo wir letztens das Bankett hatten? Ja. Ich sagte, du wirst es nicht bekommen. Er sagte, nun, Bruder Branham, ich habe die Anzahlung dafür bezahlt. Ich sagte, es ist mir egal, was du bezahlt hast. Es wird nicht dort stattfinden. Das ist ein grün gestrichener Raum. Wir werden in einem braun gestrichenen Raum sein. Ich werde hinten in der Ecke stehen. Dr. Mead wird rechts sitzen. Dieser Farbige und seine Frau werden hier sitzen und so weiter. Ganz rechts von mir wird ein buddhistischer Priester sitzen und wie sie gekleidet sein werden. Und ich sagte, du weißt, was es ist, Tommy. Du bist die Predigervereinigung des Großraums Chicago, wird mich herausfordern wegen der Taufe im Namen Jesu Christi. Die Predigervereinigung des Großraums Chicago wird mich herausfordern wegen dem Beweis des Heiligen Geistes, der Zungensprache. Sie werde mich herausfordern wegen dem Schlangensamen und der Verkündigung der Gnade. Tommy schaute hinüber und sagte, Hilfe, meine Güte. Er sagte, ich glaube nicht, dass ich überhaupt hingehen werde. Ich sagte, ja, natürlich kommst du. Und am nächsten Tag gab der Mann, der die Anzahlung genommen hatte, ihm die Anzahlung zurück und sagte, wir haben ein Orchester, wir hatten es gebucht und haben es vergessen und dieses Ding verloren. Und wir mussten es einem Orchester geben und sie können es nicht haben. Und wir fuhren hinaus zum Town & Country. Wir gingen an diesem Morgen hinein und da standen sie alle. Als ich mich nach dem Frühstück dort hinten hinter den Tisch setzte und wartete, schaute ich sie so an. Wir hatten in einem Raum das Frühstück. Wir kamen heraus, setzten uns dorthin und dort war die große Predigervereinigung von Chicago. Ich schaute sie alle an. Jeder stellte sich vor als Dr. PhD, LLQUST und so etwas alles. Ich saß einfach da und hörte ihnen zu, bis sie fertig waren. Und Bruder Carlson stand auf. Er sagte, meine Herren, und ihr alle kennt Hank Carlson. Und dort fragt ihn, nun, ihr habt es genau hier auf dem Tonband. Wenn ihr das Band kaufen wollt, wir haben es hier, die Jungs haben es. Er sagte, meine Herren, er sagte, als nächstes stelle ich euch Bruder Branham vor. Er sagte, ihr mögt alle mit ihm wegen seiner Lehre nicht übereinstimmen. Aber lasst mich euch etwas sagen. Vor 3 Tagen waren wir an einem Ort und wenn dieser Mann mir nicht alles gesagt hat, was heute Morgen geschehen ist, dann stehe ich nicht hier. Er sagte mir, dass ihr alle vorhabt, ihn zu seiner Lehre zu befragen. Und er sagte mir, dass ich diesen anderen Raum nicht bekommen werde und hier sein würde. Und er sagte mir genau, wo Dr. Mead und diese Leute ganz genau sitzen würden und hier sind sie. Er sagte, ihr mögt mit ihm vielleicht nicht übereinstimmen, aber lasst mich eines sagen, er ist furchtlos bei dem, was er denkt. Er sagte, nun, Bruder Branham, du hast das Wort. Ich sagte, bevor wir anfangen, ich las, was ich heute Morgen gelesen habe. Ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Ich sagte, nun, lasst uns das klären. Nun, ihr sprecht alle davon, Doktoren der Theologie zu sein. Und ich stehe hier ganz allein. Ich sagte, wenn das so ist, wenn ihr mich zur Taufe in Jesu Namen befragen wollt, dann fangen wir damit an. Ich möchte, dass einer von euch eure Bibel bringt und sich hier neben mich stellt, wegen irgendetwas von dem, was ich gelehrt habe. Ich sagte, stellt euch neben mich und widerlegt es mit dem Wort Gottes. Ich wartete, niemand sagte etwas. Ich sagte, ich bitte einige von euch Männern zu kommen und sich neben mich zu stellen. Ich sagte, was ist los mit euch? Dann lasst mich in Ruhe, wenn ihr Angst habt, hier neben mir zu stehen. Nicht vor mir haben sie Angst, sondern vor diesem Engel des allmächtigen Gottes. Das eine wussten sie, wenn er voraussagen konnte, dass ich kommen würde. Sie waren sogar schlauer, als ich dachte. Sie wussten es besser, als sich dorthin zu stellen. Wisst ihr, ihr wart auch schon manchmal in solchen Situationen gewesen. Aber sie haben es nicht getan. Was ist los? Wenn es so gewaltig ist und Sie wissen, dass es so wahr ist, ich habe es auf Band und so weiter aufgenommen, ich bin bereit, es auf christliche Weise mit jedem Bruder durchzusprechen. Ich werde mich mit niemandem streiten, aber ich möchte, dass ihr kommt und irgendetwas davon mit dem Wort widerlegt. Nun, nicht durch euer Lehrbuch, nicht durch das, was Dr. So und so oder der Heilige so und so gesagt hat. Ich möchte wissen, was Gott gesagt hat. Das ist die Grundlage. Ich möchte wissen, was das ist. Sie tun es nicht. Nun schaut, wenn es Zeit für die 7 Stimmen ist, dann ist es Zeit für die 7 Stimmen, wenn das Buch vervollständigt ist, aus Offenbarung 10 geoffenbart zu werden. Beachtet es jetzt. Hört zu. Nun, ich werde euch nicht mehr sehr viel länger aufhalten. Ich weiß, dass ich euch hier ermüde. Es ist 20 Minuten vor 10. Hört jetzt gut zu. Ich weiß, dass ihr steht und die Plätze und so wechseln müsst. Ich freue mich, wenn die Gemeinde fertig ist, damit wir hier nicht mehr so beengt sind. Dann können wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen, um es zu predigen.
The 7 voices was thunders. Blessed.
Beachtet es jetzt. Passt auf. Die 7 Stimmen waren Donner. Donnerschläge. Gott hilf uns. Wenn ich verkehrt liege, Herr, vergib mir. Ich stelle euch die Frage. Es ertönte wie Donner, als diese Stimme hervorkam. Habt ihr bemerkt, dass bei den 7 Siegeln, die den 7 Gemeindezeitaltern folgen, als das erste Siegel geöffnet wurde, ein Donner ertönte? Die ersten Siegel im Buch wurden geöffnet. Es gab einen Donner. Würde sich dieses erste Siegel auf der Außenseite des Buches nicht auf dieselbe Weise öffnen? Gott ändert sein Programm nicht. Lasst uns zu Offenbarung 6 hinübergehen. Und ich sah, dass das Lamm eines der Siegel auftat. Und ich hörte wie mit einer Donnerstimme, und eines der vier Tiere sagte, komm und sieh. Nun, da gab es keinen weiteren Donner. Und das letzte Siegel wurde geöffnet, es entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Aber als das erste Siegel geöffnet wurde, gab es einen Donnerschlag. Oh Gemeinde, könnte das sein? Sind wir schon so weit? Freunde, denkt nach. Vielleicht, ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber was, wenn es so ist? Was war das für eine Explosion? Und vor Gott und dieser offenen Bibel, ich lüge nicht. Eine Explosion, die die Erde erschütterte. Und als das erste Siegel der sieben, die in der Bibel geöffnet wurden, hervorkam, nur eins, war da eine Explosion, die die ganze Sache erschütterte. Ein Donner. Und wenn dann die Siegel auf der Rückseite geöffnet würden, wäre es dann nicht auch ein Donner? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es gab einen Donner. Das erste Siegel. Und das Siegel war ein Donner. Zu dieser Zeit begann die Posaune, und die Posaune wurde natürlich zu Pfingsten geblasen. Darauf werde ich nicht näher eingehen. Nun, wenn die Vision schriftgemäß war, die Vision, von der ich spreche, die ich letzten Samstagmorgen gesehen habe, es ist nun schon eine Woche her. Wenn, denkt jetzt daran, wenn die Vision schriftgemäß war, muss sie durch die Schrift ausgelegt werden oder eine Fortsetzung derselben Schrift sein. Ich habe nur gewartet, damit das einsinkt. Wenn das, was ich gesehen habe, was es war, weiß ich nicht. Aber ich bin zu Tode erschrocken. Ist es zu Ende mit uns? Sind wir am Ende? Denkt daran, dieser Engel sagte, wenn dies geschieht, schwor er, die Zeit wird nicht mehr sein. Ich frage mich, ob wir das wirklich begreifen. Ihr sagt nun, es würde doch überall verkündet. Bruder, er kommt zu einer Zeit, wo ihr es nicht erwartet. Ihr werdet es zum letzten Mal hören. Ist es jetzt deutlich? Als das erste Siegel geöffnet wurde, von den Siegeln, die im Inneren des Buches waren, diese Geheimnisse, die hervorkamen, Rechtfertigung, Heiligung, römisch-katholische Kirche, Protestanten, und als all ihre kleinen Kämpfe und so etwas, diese losen Enden im Wort Gottes hinterließen, kommt der siebte Engel und sammelt sie alle zusammen und erklärt sie. Seht ihr? Und wenn er dann am Ende ist, erschallen sieben Donner. Als Johannes zu schreiben begann, sagte er, schreib es nicht, sondern versiegle es. Und das erste Siegel wurde geöffnet von den Siegeln auf der Innenseite des Buches. Es wurde mit einem Donner geöffnet. Wenn dies die Schrift ist, kann es nur, wenn jede Schrift, alles was aus der Bibel kommen soll. Es ist so wie, ihr könnt mir nicht erzählen, dass es so etwas wie ein Fegefeuer und solche Dinge gibt. Es gibt keine Schriftstelle in der Bibel, um es zu bestätigen. Ihr könnt mir diese Dinge nicht erzählen, wie das Buch der Makkabäer, was vielleicht in Ordnung sein mag. Und das vierte Buch Daniel, wo ein Engel ihn an den Haaren packte und sagte, ihn niedersetzte. So etwas hat in der Bibel nie stattgefunden. Wo Jesus von Nazareth einen kleinen Vogel aus Lehm machte und ihm Beine gab und sagte, flieg weg, kleines Vögelchen. Das ist Unsinn. Es gibt nichts in der Bibel, um das zu untermauern. So täuscht das nicht. Die Übersetzer, Gott hat dafür gesorgt, dass die Übersetzer nicht einmal diese Dogmen und diesen Unsinn hinzufügen würden. Es mögen gute Menschen gewesen sein, die Makkabäer-Brüder. Das waren sie. Ich sage nicht, dass sie keine guten Menschen waren, aber es war nicht schriftgemäß. Dieses ist die vollständige Offenbarung Jesu Christi. Nichts kann ihr hinzugefügt oder aus ihr hinweggenommen werden. Und wenn wir das dort hineinlegen, stimmt es nicht mit dem Rest der Schrift überein. Es gibt 66 Bücher dieser Bibel und nicht ein Wort wird dem anderen widersprechen. Und wenn dieses dann die Fortsetzung für das Ertönen dieser letzten Posaunen ist oder dieser letzten sieben Donner, die hervorkommen, die Geheimnisse, die letzten Siegel, muss es sich mit dem Rest der Schrift messen oder damit vergleichbar sein. Und wenn die ersten dort mit einem Donnerschlag geöffnet wurden, werden die zweiten das auch tun, die auf der Rückseite sind. Beachtet, was passiert. Wenn die Vision schriftgemäß war, dann muss sie durch die Schrift ausgelegt werden oder eine Fortsetzung derselben Schrift sein. Beachtet, Offenbarung 3 und 4. Sieben Donner. Und beachtet dann, 3 und 4, und dann was? Ein Schwur dieses mächtigen Engels, dass die Zeit beendet ist. Als diese Donner, seht ihr, ihre Stimmen erhoben, dann hat der Engel, stellt euch das vor, ein Engel mit einer Wolke bekleidet und einem Regenbogenbund über seinem Haupt. Nun, ihr wisst, wer das ist. Er setzt einen Fuß auf die Erde und auf das Meer und erhebt seine Hand und schwört, dass, wenn die sieben Donner ihre Stimmen erheben, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Und wenn der Dienst der Geheimnisse Gottes beendet ist? Was, wenn das diese sieben Geheimnisse sind, die hervorkommen, und eine demütige kleine Gemeinde wie unsere, dass der Allmächtige gekommen ist und die Niedrigkeit seines Volkes angesehen hat? Ihr sagt, was, das glaube ich nicht. Vielleicht ist es nicht so. Aber was, wenn es so ist? Dann ist die Zeit abgelaufen. Habt ihr es gedacht? Nehmt es ernst. Es mag später sein, als wir denken. Diese Sterne, die dort in ihre Konstellation kamen. Der Engel kam und sagte, so wie Johannes gesandt wurde, um das Alte Testament abzuschließen und Christus vorzustellen, wird eine Botschaft die losen Enden zusammenführen und wird den Messias kurz vor seinem Kommen vorstellen. Die Botschaft der letzten Tage. Beachtet, der mächtige Engel schwor mit einem Eid, dass die Zeit nicht mehr sein würde. Nun, ich möchte euch nicht zu lange aufhalten. Denkt jetzt nur eine Minute darüber nach. Hört jetzt zu. Dieser Engel kam vom Himmel herab. Seht ihr? Die anderen sieben Engel der sieben Gemeinden waren irdische Botschafter. Aber dieser Engel, die ganze Botschaft ist beendet. Der siebte Engel führt das Ganze zum Ende. Und dieser Engel kommt nicht auf die Erde. Er ist kein Mensch von der Erde, wie die Botschafter der Gemeindezeitalter. Das ist beendet. Aber dieser Engel bringt die nächste Ankündigung und ein Engel bedeutet ein Botschafter. Und er kommt vom Himmel herab, bekleidet mit dieser Säule des Lichts, der Wolke, mit einem Regenbogen über seinem Haupt. Und ein Regenbogen ist ein Bund. Es war Christus mit einem Fuß auf dem Land und einem auf dem Meer und schwor, dass die Zeit nicht mehr sein wird. Wo stehen wir, meine Herren? Was hat das alles zu bedeuten? Ich frage euch das. Die anderen Engel waren Botschafter, Männer der Erde. Aber dieser Engel, dieser, der sagte, dem Engel der Gemeinde zu Laodicea, dem Engel der Gemeinde von Ephesus, Botschafter der Erde, seht ihr, Männer, Botschafter, Propheten und so weiter an die Gemeinde. Aber dieser eine kam nicht von der Erde, er kam vom Himmel herab, denn das Geheimnis ist ganz vollendet. Und wenn das Geheimnis vollendet ist, sagte der Engel, die Zeit wird nicht mehr sein, und sieben Donner ließen ihre Stimmen erschallen. Was, wenn es etwas ist, das uns wissen lässt, wie wir in den Entrückungsglauben hineinkommen? Ist es das? Werden wir rennen über Mauern springen und... Ist dort etwas im Begriff zu geschehen und diese alten, beschädigten, wertlosen Leiber werden verwandelt werden? Kann ich das noch erleben, o Herr? Ist es so nahe, dass ich es erleben werde? Ist dies die Generation? Meine Herren, meine Brüder, wie spät ist es? Wo stehen wir? Lasst uns auf die Uhr schauen. Auf den Kalender, um zu sehen, an welchem Datum wir leben. Israel ist in Palästina, in seinem Heimatland. Die Fahne, der sechszackige Davidstern, vor 2000 Jahren, ja, vor fast 2500 Jahren, die älteste Flagge weht. Israel ist zurück in seinem Heimatland. Wenn der Feigenbaum seine Knospen austreibt, soll diese Generation nicht sterben, soll nicht dahingehen, vergehen, bis alle Dinge erfüllt sind. Nationen zerbrechen. Israel erwacht. Die Zeichen, die die Propheten vorhersagten. Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Schrecken beladen. Kehrt zurück, o ihr Verstreute, in euer Eigentum. Der Tag der Erlösung ist nah. Die Herzen der Menschen verzagen vor Furcht. Seid gefüllt mit dem Geist, eure Lampen gereinigt und klar. Schaut auf, eure Erlösung ist nah. Falsche Propheten lügen, Gottes Wahrheit leugnen sie, dass Jesus der Christus unser Gott ist. Ihr wisst, es ist die Wahrheit, ja. Doch wir werden wandeln, wo die Apostel gewandelt sind. Denn der Tag der Erlösung ist nah. Die Herzen der Menschen verzagen vor Furcht. Seid gefüllt mit dem Geist, eure Lampen gereinigt und klar. Schaut auf, eure Erlösung ist nah. Es könnte näher sein, als ihr denkt. Das bereitet mir Angst. Oh, ich habe nicht genug getan. Wo stehen wir? Die Zeit soll nicht mehr sein. Er kündet an, dass die Zeit vorbei ist. Was geschieht? Was geschieht? Könnte das jetzt so sein, Brüder? Denkt ernsthaft nach. Wenn es so ist, dann wird die Pyramide von den sieben Donnern abgeschlossen. Erinnert ihr euch an die Botschaft der Pyramide? Es ist der Schlussstein. Was hat er getan? Der Heilige Geist hat den Einzelnen vollendet und versiegelt, als wir zu unserem Glauben hinzufügten, Gerechtigkeit und Gottseligkeit und Glaube und so weiter, und fügte immer weiter hinzu, bis wir sieben Dinge hatten. Und das siebte war die Liebe, welches Gott ist. So formt er den Einzelnen und vollendet ihn und versiegelt ihn mit dem Heiligen Geist. Wenn das so ist, dann hat er sieben Gemeindezeitalter. Er hatte sieben Geheimnisse, die hervortönten, und sie kämpften, um sie zurückzubringen. Und jetzt kommt der Schlussstein, um die Gemeinde abzuschließen. Ist es das, was die sieben Donner bedeuten, meine Brüder? Meine Herren, sind wir an diesem Punkt angelangt? Junie, ich möchte deinen Traum nehmen. Schaut, Junior hat Monate, bevor die Pyramide überhaupt gepredigt wurde, diesen Traum gesehen. Ihr sagt, was bedeutet schon ein Traum? Nebukadnezar träumte einen Traum, den Daniel auslegte, der handelte vom Beginn des Heidenzeitalters und wann es aufhören würde. Und genauso ist es geschehen. Kein Stück davon hat versagt. Habt ihr es bemerkt? Die Schrift, die auf den Felsen war. Ich sollte es für sie auslegen. Sie waren begeistert. Das ist das Geheimnis Gottes, das seit Jahren nicht verstanden wurde. Könnte es das sein? Und beachtet es dann. Auf irgendeine geheimnisvolle Weise haben wir aus der Luft ein scharfes Werkzeug aufgegriffen, das die Spitze öffnete. Und innen drin war weißer Granit, aber es war nicht ausgelegt. Da waren keine Buchstaben. Ich habe das nicht ausgelegt, Junior. Ich habe es nur angeschaut und zu den Brüdern gesagt, schaut darauf. Und das ist heute Abend erfüllt. Und während sie das studierten, bin ich in Richtung Westen verschwunden. Wozu? Vielleicht, um die Auslegung dessen zu verstehen, was auf der Spitze von diesem geschrieben steht? Könnte das sein? Und diese Explosion neulich morgens, die mich so sehr erschüttert hat, bis ich mich in die Luft erhob, so hoch wie dieses Gebäude, diese Konstellation von Engeln, sieben Engel in der Form einer Pyramide. Sind das diese Donner, die hervorkommen? Könnte es sein? Dies ist alles ausgelegt. Gemäß seinem Traum war alles beendet. Gemäß Gottes Wort wird der siebte Botschafter es beenden, die siebte Botschaft wird vollendet sein, und dann die sieben Donner. Und er sah, wie der Schlussstein umgedreht war. Wobei viele Menschen nicht einmal wissen, dass es sieben Siegel zu offenbaren gibt. Ich habe viele Bücher über die Offenbarung gelesen, aber nie gehört, dass darüber gesprochen wurde. Sie lassen das aus. Aber euch ist gesagt worden, dass es da ist. Ich weiß nicht, was es ist. Könnte es dies sein? Gott sei uns gnädig. Wenn es das ist, dann sind wir in einer ernsten Stunde. Nun, eine Minute noch. Schaut, wenn das so ist und das Geheimnis vollendet ist, das in diese Felsen geschrieben wurde. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinde mit gottesfürchtigen Menschen bin, denen Gott einen Traum geben kann. Ich bin froh, diese Männer und Frauen zu kennen, die zu Juniors Gemeinde und zu dieser Gemeinde gehen, zu Bruder Nevels und Ihnen, dass hier Leute in dieser Versammlung sitzen und die Bibel sagte, sie würden in den letzten Tagen Träume träumen. Und hier ist es, und schaut es euch an, es stimmt mit dem Wort überein. Ich wusste nichts darüber, und eine Explosion kam hervor, und hier kommen sieben Engel aus der Ewigkeit. Ich sagte, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Es wurde nicht gesagt. Vielleicht muss ich zuerst gehen, um es herauszufinden. Ich weiß es nicht. Es mag vielleicht noch nicht einmal das sein. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, was, wenn es das ist? Wenn es schriftgemäß ist, sieht es sehr danach aus. Denkt ihr nicht auch? Schaut, dann seht, der Schlussstein war nicht ausgelegt. Seht ihr? Geh in den Westen und komm zurück. Oder ist es dies? Sind es diese sieben Engel in dieser Konstellation, die zu mir kamen? Und wenn ich euch am Tag der Auferstehung treffe, werdet ihr sehen, dass ich nicht lüge. Gott ist mein Richter. Oder ist es dieser zweite Höhepunkt, über den ich neulich gesprochen habe? Geht es um etwas, das für die Gemeinde hervorkommt? Ich weiß es nicht. Ich könnte noch ein wenig dabei bleiben, aber ich werde fortfahren. Könnte es das sein? Der mächtige Donner oder der siebte Engel in der siebener Konstellation, der Konstellation der siebten Zeit, ihrer Pyramide war geformt. Drei auf einer Seite und einer an der Spitze. Und sie kamen aus der Ewigkeit. Könnte das sein? Ist dies das Geheimnis der Donner, das den Schlussstein zurückbringen wird? Ihr wisst, die Pyramide wurde nie vollendet. Der Schlussstein kommt erst noch. Er ist abgelehnt worden. Könnte es sein, Brüder, Schwestern? Oder ist das dieser dritte Zug, von dem er mir vor 3 oder 4 Jahren erzählte? Der erste Zug, erinnert ihr euch, was geschah? Ich habe versucht, es zu erklären. Er sagte, tu das nicht. Der zweite Zug, er sagte, versuch es nicht. Und ich habe trotzdem gezogen. Erinnert ihr euch? Ihr erinnert euch alle. Es ist auf Tonband und so weiter. Und dann sagte er, es wird nun ein dritter Zug kommen, aber versuche nicht, es zu erklären. Seht ihr, wie ich mich diesem heute Abend genähert habe? Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich meiner Gemeinde gegenüber verpflichtet, etwas zu sagen. Zieht ihr eure eigene Schlussfolgerung daraus? Nun, wird dies das Geheimnis sein, das geöffnet wird, das Christus hervorbringen würde, eine Kraft in die Gemeinde bringen würde? Seht ihr? Wir haben bereits, wir glauben an Buße, an die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Wir glauben daran, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir haben Zeichen, Wunder, Wundertaten, das Sprechen in Zungen und die Dinge, die die frühe Gemeinde hatte. Und offen gesagt ist gerade hier mehr geschehen, als in der Apostelgeschichte geschrieben steht. In dieser einen kleinen Gruppe von Menschen, in diesem kleinen Dienst, den wir hier haben. Und was geschieht weltweit? Seht ihr? Mehr als in der Apostelgeschichte geschrieben steht. In der gleichen Art. Die Auferweckung der Toten. Erinnert euch, es wurden nur etwa 3 Menschen durch Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und wir haben 5 hier aufgezeichnet, von den Ärzten aufgezeichnet. Seht ihr? Die Werke, die ich tue, ihr sollt mehr als diese tun. Ich weiß, dass die King James sagt, größere, aber man könnte nichts Größeres tun. Mehr davon. Damals war er in einer Person, jetzt ist er in der ganzen Gemeinde, seht ihr? Mehr als das werdet ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Wenn dies der dritte Zug ist, dann liegt dort ein großer Dienst vor uns. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Schaut, der dritte Zug. Lasst uns hier einen Moment stehen bleiben. In der Vision bestand der erste Schwarm aus den kleinen Botschaftervögeln. Das war, als wir gerade anfingen. Dann ging es weiter, von einer Person nur bei der Hand zu nehmen. Und erinnert ihr euch daran, was er mir gesagt hat? Wenn du aufrichtig bist, wird es geschehen, dass du die Geheimnisse ihrer Herzen kennen wirst. Wie viele erinnern sich daran, dass dies von hier aus und über die Nationen hinweg angekündigt wurde? Und ist es geschehen? Ganz genau. Dann sagte er, fürchte dich nicht, ich werde mit dir sein. Seht ihr? Und es soll weitergehen. Nun, der erste Zug waren kleine winzige Vögel, dieser Schwarm. Sie gingen weiter, um der Zeit zu begegnen, dem Kommen des Herrn zu begegnen, die erste Botschaft. Das zweite Mal, die Geheimnisse des Herzens. Es ging von einer Person bei der Hand zu nehmen und einfach dazustehen und zu sagen, was sie hatte. Beim nächsten Mal wurden ihre Sünden offenbart und ihnen gesagt, was sie tun sollten. Und mal, stimmt das? Dann geschah das genauso, wie Gott es gesagt hat. Und ihr seid Zeugen und auch die Welt und auch die Gemeinde. Als ich sagte, ich sah einen Engel und es war ein brennendes Smaragdfeuer, lachten die Leute und sagten, Billy, reiß dich zusammen. Das magische, wissenschaftliche Auge der Kamera hat es aufgenommen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Gott hat es bestätigt. Ich sagte, die Dunkelheit überschattet, es ist der Tod, schwarz, und dieses ist weiß. Das eine ist Leben, das andere ist Tod, und da ist es, dort hinten, auf dem Bild. Auf der, wie George J. Lacey gesagt hat, das mechanische Auge dieser Kamera würde keine Psychologie aufnehmen. Könnt ihr mir folgen? Beachtet, der erste kleine Schwarm, die Hand. Der zweite war größer, weißer, die Tauben. Der Heilige Geist offenbart die Geheimnisse des Herzens. Und der dritte Schwarm waren Engel, nicht Vögel, Engel. Und das ist die Endzeit, das ist alles davon. Wird dies die Zeit sein, Bruder? Ist dies die Zeit? Hört jetzt gut zu und legt das nicht falsch aus. Ich möchte euch etwas fragen. Lasst uns einen Augenblick zurückgehen. Die Gemeinde weiß, dass es die Wahrheit ist. Die wissenschaftliche Welt weiß, dass es die Wahrheit ist. Und Menschen sitzen heute Abend hier und viele leben noch von denen, die hier am Fluss standen, als diese Stimme das aussprach und sagte, wie Johannes mit einer Botschaft des ersten Kommens ausgesandt wurde, so ist dies die zweite Botschaft des zweiten Kommens. Erinnert ihr euch? Und wenn es vollendet ist, was hat Johannes getan? Johannes war derjenige, der sagte, siehe, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist er. Ist diese Stunde nun gekommen, meine Brüder? Ich sage nicht, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Aber ich frage euch, ich möchte, dass ihr nachdenkt. Oder wird dies die Zeit sein, in der es wieder heißt, siehe das Lamm Gottes? Oder die Zeit von Malachi 4, um die Herzen der Kinder zum Glauben unserer Väter zurückzubringen? Wird es eine solche Explosion sein, die so mächtige Dinge tun wird, bis sie die Gemeinde ausrichtet, die sich abwärts bewegt und die Geheimnisse Gottes nicht verstehen kann und so weiter? Wenn sie diese mächtige Explosion hervorkommen sieht, wird es ihre Herzen den Vätern wieder zuwenden, wie es die Bibel gesagt hat? Oder war dies in der Vergangenheit bereits die Botschaft, die es hätte tun sollen? Ich weiß es nicht. Dies ist das Zeichen der Endzeit, meine Herren. Oder ist dies das Zeichen, dass es vorbei ist? Es sieht für mich sehr schriftgemäß aus. Ich weiß es nicht. Da waren diese Engel. Es gab eine Explosion, wie ein Donner, der die ganze Erde erschütterte. Gott weiß, dass ich die Wahrheit sage. Denkt daran, etwas ist im Begriff zu geschehen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber könnte es dies sein? Der Grund, warum ich dies sage, macht euch bereit. Lasst uns beten. Wie beten? Unsere Position in der Armee seiner Gläubigen einnehmen und uns vorbereiten, denn es könnte später sein, als wir denken. Ihr kennt mich, und ich habe euch noch nie belogen, soweit ich weiß. Und wie Samuel zu ihnen sagte, habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht eingetroffen ist? Nun, ich sage es euch jetzt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann nicht sagen, was das ist. Ich weiß es nicht. Aber ich werde euch die Wahrheit sagen. Ich bin erschrocken. Als euer Bruder, seit letzten Samstag, bin ich erschrocken. Vielleicht ist es die Endzeit. Es mag die Zeit sein, dass die Regenbogen am Himmel erscheinen und eine Ankündigung aus dem Himmel kommt, die sagt, die Zeit ist nicht mehr. Wenn es so ist, dann lasst uns bereit machen, Freunde, unserem Gott zu begegnen. Es wurde jetzt viel Speise eingelagert. Lasst uns Gebrauch davon machen. Lasst uns jetzt Gebrauch davon machen. Und für mich rufe ich von diesem Podium zu Gott: Herr Jesus, sei mir gnädig. Ich habe versucht, so gut wie ich kann, zu leben. Ich habe versucht, die Botschaften so gut wie möglich aus dem Wort Gottes zu bringen. Gott kennt mein Herz. Aber als diese Konstellation der Engel über den Boden rauschte, war ich wie gelähmt. Ich konnte lange Zeit noch nicht einmal etwas fühlen. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich lange Zeit später, als ich versuchte, durch den Raum zu gehen, sogar von meinem Rückenmark aus und von meinem Hals hoch und runter irgendwie vollkommen gelähmt war und kein Gefühl hatte. Ich konnte in meinen Händen nichts fühlen. Ich war den ganzen Tag wie betäubt. Ich ging einfach in das Zimmer und setzte mich hin. Am Sonntag kam ich hierher, um zu sprechen, und ich versuchte, das von mir abzuschütteln, indem ich sprach. Am Montag war es wieder da, und es ist jetzt auch wieder da. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, meine Herren. Ich bin nur ehrlich zu euch als meinen Brüdern. Ich weiß es nicht. Ist es soweit? Ist der Dienst, das Geheimnis, ganz vollendet? Ist das Posaunen bereits vorbei? Sind das wirklich diese sieben Donner, die etwas heraustönen lassen, damit die kleine Gruppe, die sich versammelt, einen Entrückungsglauben empfangen wird, um in die Entrückung zu gehen, wenn er kommt? Denn wir werden verwandelt werden, so schnell wie diese Engel kamen, in einem Moment, in einem Augenblick, und werden zusammen mit denen, die entschlafen sind, hinaufgenommen werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Mein Gebet ist: Gott, wenn das so ist, ich weiß es nicht, Herr. Ich habe es einfach der Gemeinde gesagt. Wenn es so ist, Herr, dann bereite unsere Herzen vor. Mach uns bereit, Herr, für diese große Stunde, nach welcher in der ganzen Geschichte der Zeit alle Propheten und Weisen nach dieser Zeit Ausschau gehalten haben. Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte Angst zu sagen: Komm nicht, Herr. Ich schäme mich für mich selbst, wenn ich die Welt in diesem Zustand sehe und ich nicht mehr getan habe, als was ich dafür getan habe. Ich schäme mich für mich selbst. Wenn es ein Morgen gibt, Herr, salbe mein Herz. Salbe mich noch mehr, Vater, damit ich alles tun kann, was ich kann, um andere zu dir zu bringen. Ich bin dein. Ich fühle mich wie Jesaja an jenem Tag im Tempel, als er die Engel hin und her fliegen sah, mit Flügeln über ihren Gesichtern und über ihren Füßen und mit Flügeln fliegend: Heilig, heilig, heilig. Oh, wie erschüttert war dieser junge Prophet. Er fing an, ein wenig zu altern. Und als er das sah, obwohl er schon Visionen gesehen hatte, schrie er auf: Wehe mir! Vater, vielleicht habe ich mich ein wenig so gefühlt, als ich neulich abends oder eher neulich morgens diese Engel sah. Wehe mir, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter unreinen Menschen. Und Vater, reinige mich. Und hier bin ich, sende mich, Herr. Was immer es ist, und ich stehe an diesem Pult, wo ich 30 Jahre lang war. Wenn es etwas gibt, Herr, was du willst, dass ich tue, hier bin ich. Ich bin bereit, Herr, aber möge ich Gnade vor deinen Augen finden, das bete ich demütig. Ich bete für die kleine Herde, über die der Heilige Geist mich zum Aufseher gemacht hat, um sie zu speisen. Und ich habe alles getan, was ich tun kann, Herr, um sie mit dem Brot des Lebens zu speisen. Wie in dieser Vision vor vielen Jahren, wo dieser große Vorhang im Westen war und ein Berg mit dem Brot des Lebens. Das kleine Buch, ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Und hier geht alles in Erfüllung, direkt vor unseren Augen geoffenbart. Du bist Gott und es gibt keinen anderen außer dir. Nimm uns an, Herr. Vergib uns unsere Sünden. Ich tue Buße für all meinen Unglauben, für all meine Ungerechtigkeit. Ich flehe am Altar Gottes. Während ich heute Abend mit dieser kleinen Gemeinde hier komme, bewegen wir uns durch Glauben von diesem Gebäude mit Frohlocken, während wir zusammen an himmlischen Örtern sind, um den Thron Gottes. Unsere Herzen sind oft erwärmt worden durch die Dinge, die wir dich tun gesehen haben und wie du uns deine Geheimnisse enthüllt hast. Aber Herr, heute Abend bin ich ganz erschöpft. Wehe mir und. Und Jakob, als er sah, wie diese Engel die Leiter hinabstiegen und zurückgingen, sagte er, dies ist eine furchtbare Stätte, nichts anderes als das Haus Gottes. Und dort wurde Bethel gegründet. Gott, die Menschen verstehen das nicht. Sie denken, es wäre so viel Freude. Aber Herr, was für eine lähmende, was für eine furchtbare Sache für einen Menschen, in die Gegenwart eines großen, mächtigen Wesens des Himmels zu kommen. Ich bete um Vergebung für meine kleine Gemeinde hier, zu der du mich hinabgesandt hast, sie zu leiten und zu führen. Segne sie, Herr. Ich habe gemäß den Visionen und Träumen und Dingen gehandelt nach meinem besten Wissen. Ich habe die ganze Speise, die ich nur konnte, für sie eingelagert, Herr. Was immer es ist, Herr, wir sind dein. Wir übergeben uns in deine Hände, Herr. Sei uns gnädig, vergib uns. Und lass uns deine Zeugen sein, solange wir auf der Erde sind. Dann, wenn das Leben vorbei ist, nimm uns auf in dein Königreich, denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Jeder einzelne von euch reinigt euer ganzes Herz. Legt alles beiseite, jede Last, haltet sie fern von eurem Weg. Lasst nichts euch beunruhigen, habt keine Angst. Es gibt nichts, wovor ihr euch fürchten müsst. Wenn Jesus kommt, ist es ist der Moment, nachdem die ganze Welt geseufzt und geschrien hat. Wenn es etwas ist, das jetzt hervorbrechen soll für ein neues Kommen einer neuen Gabe oder so etwas, wird es wunderbar sein. Wenn es Zeit ist, dass die Offenbarung der sieben Donner der Gemeinde geoffenbart wird, wie man gehen wird, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Oh mein, was für eine Zeit. Es sind ernste und bedeutsame Gedanken. Und wenn es für mich an der Zeit wäre zu gehen, ich bin dein. Herr, ich bin dein. Wenn du fertig bist, komm, Herr Jesus. Wo auch immer es sein mag oder zu welcher Zeit es sein mag, ich gehöre ihm. Ich sage nicht, dass ich fortgehen möchte. Das tue ich nicht. Ich habe eine Familie großzuziehen. Ich habe das Evangelium zu predigen. Aber das ist gemäß seinem Willen, nicht meinem. Das ist sein Wille, ich weiß es nicht. Ich sage euch nur, wie es ist. Was immer es ist, Gott wird es geschehen lassen. Aber ich sage euch, was ich gesehen habe und was passiert ist. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Aber meine Herren, könnte dies das Ende sein? Die Menschen sind jetzt anwesend, die sechs Menschen, die diese Träume hatten. Ist es nicht seltsam, dass es nicht sieben waren? Ist es nicht sehr seltsam, dass sechs direkt aufeinander folgten und dann kam sofort diese Vision? Die Menschen sind hier. Bruder Jackson hier war einer, Bruder Parnell war ein weiterer, Schwester Collins war eine weitere, Schwester Steffi war eine weitere, Bruder Roberson war ein weiterer und Bruder Beeler war ein weiterer. Und der himmlische Vater weiß, dass es keinen weiteren gab, der dazu gehörte. Und am Ende davon, der siebte, das war Schwester Steffi, brach sofort die Vision hervor. Seht ihr? Versteht ihr, warum ich fortgehe? Versteht ihr, warum ich gehen muss? Ich muss es tun. Und Freunde, schaut nicht auf mich. Ich bin euer Bruder. Achtet nicht auf mich, denn ich bin nur ein Sterblicher. Ich muss sterben wie jeder andere. Hört nicht auf mich, aber hört auf das, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, ist die Botschaft. Achtet nicht auf den Botschafter, beachtet die Botschaft. Haltet eure Augen nicht auf den Botschafter gerichtet, sondern auf die Botschaft. Was sie gesagt hat, darauf müsst ihr schauen. Und Gott helfe uns, ist mein Gebet. Ich wollte nicht kommen, um euch das zu sagen, aber ich würde euch nichts vorenthalten. Nun, soweit ich es weiß, möchte ich es euch sagen. Soweit ich weiß, werde ich in den nächsten 2 oder 3 Tagen abreisen, am Mittwochmorgen nach Tucson. Ich gehe nicht nach Tucson, um zu predigen. Ich gehe nicht dorthin, um zu predigen. Ich gehe nach Tucson, um meine Familie in der Schule anzumelden, und dann werde ich ein Wanderer. Ich fahre nach Phoenix, um diese kleine Reihe von Versammlungen abzuhalten. Es werden wahrscheinlich nur ein paar kleine Botschaften sein. Und dann vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, Sie möchten, dass ich einen Abend auf der Konferenz predige. Sie haben nichts darüber gesagt. Sie sagte nur, ich würde dort sein. Seht ihr, das klingt für mich nicht sehr gut. Und ich habe auch ein Wort, so spricht der Herr, für Bruder Shakarian. Ich weiß nicht, was er damit anfangen wird, aber ich muss ihm dieses Wort sagen. Ich weiß nicht, was er tun wird. Es liegt an ihm. Habt ihr die letzte Zeitschrift Voice beachtet? Es sollte eigentlich keine Organisation sein, aber sie haben ihr Glaubensbekenntnis bekannt gegeben. Eine Organisation, dann ziehe ich mich zurück. Mit so etwas habe ich nichts zu tun. Nun, vermutlich müssen Bruder Augenbright und Bruder Roll, der unter 7 Präsidenten ein Diplomat in Washington war, in Afrika sein. Und Bruder Roll und ich und Bruder Augenbright werden dann direkt nach Afrika gehen für einige Versammlungen unten in Südafrika und Tanganyika mit Bruder Bosé. Und dann weiter nach unten und wahrscheinlich dann hoch durch Australien und auf diesem Weg zurückkommen, wenn der Herr nicht etwas anderes tut. Aber bevor ich gehe, werde ich wieder hier sein. Wenn ich dann von dort zurückkomme, wenn Gott nicht auf andere Weise zu mir gesprochen hat, werde ich mit der Familie nach Anchorage, Alaska gehen. Dies ist im Südwesten, das wird im Nordwesten sein. Und dann sollen sie den Sommer über dort bleiben, wenn es unten in Tucson so heiß ist, dass einem die Haut wegbrennt. Ich glaube nicht, dass sie es aushalten könnten. Sie hätten so viel Heimweh und wären niedergeschlagen. Wir werden das Haus nicht verkaufen. Es bleibt genau dort, mit den Möbeln im Haus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn der Sommer dann vorbei ist, möchte ich Alaska verlassen, so der Herr will, und etwa bis Denver im zentralen Westen kommen. Südwesten, Nordwesten, Zentralwesten, ausrufend, O Herr, was möchtest du, dass ich tue? In der Zwischenzeit wird jede Botschaft, die gepredigt werden soll, soweit ich weiß, genau hier in diesem Tabernakel stattfinden. Hier werden die Tonbänder sein. Hier befindet sich das Hauptquartier. Und ich habe nicht vor, mit meiner Familie im Westen zu bleiben. Ich werde suchen, bis ich herausfinde, was Gott möchte, dass ich tun soll. Wenn es dieses Jahr nicht geklärt wird, dann werde ich nächstes Jahr ohne Wasser oder Nahrung in die Wüste hinausgehen und warten, bis er mich ruft. Ich kann so nicht weitermachen. Man muss in Verzweiflung geraten. Man muss dahin kommen, wo man wissen will, was Gottes Wille ist. Und wie kann man den Willen tun, wenn man den Willen nicht kennt? Ich bin auf der Suche wegen dem Hintergrund dieser Vision. Was du getan hast, seht ihr? Ich gehe als Missionar und Evangelist umher, bis dieser Ruf kommt. Erinnert ihr euch an den ersten, als wir den Grundstein gelegt haben? Tue das Werk eines Evangelisten, sagte er. Er sagte nicht, du bist ein Evangelist, sondern tue das Werk eines solchen. Vielleicht bis die Zeit für etwas anderes kommt, eine weitere Veränderung des Werkes. Es mag etwas anderes sein, ich weiß es nicht. Liebt ihr ihn? Seid euch dessen wirklich sicher. Seid euch dessen wirklich sicher, diejenigen, die den Herrn lieben. Die da harren auf den Herrn, die erneuern ihre Kraft, schwingen auf sich empor wie ein Adler. Sie werden laufen und nicht müde, werden gehen und nicht matt. O, lehr mich, Herr, zu warten. Ich liebe ihn. Ich weiß, das tut ihr auch. Nun, morgen Abend? Ich glaube, ich habe mich sehr klar ausgedrückt. Oder nicht? So klar, wie ich es nur sagen konnte. Das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ich sagen kann. Und wenn es mir für etwas geoffenbart wird, werde ich es euch schnell sagen. Ich weiß, dass ihr daran interessiert seid, es zu wissen. Ich bin daran interessiert, es zu wissen. Ich weiß nicht, was es bedeutete. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin nur, das Einzige, was ich weiß, ich werde einfach gehen durch die Gnade Gottes. Dann wird er es mir vielleicht sagen, wenn ich dort ankomme. Aber meine Aufgabe jetzt ist, zu gehen. Und ich werde dort vielleicht nur 2 Wochen sein. Bis ich woanders hingehe und dann vielleicht wieder hier zurück bin. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber in dieser Vision waren auch meine Frau und meine Kinder. Und die Sache war so, ich saß in einem Planwagen. Und in dem Moment, als ich dort hineinkam, war ich in meinem Kombiwagen. Und so werden wir in ein paar Tagen losfahren. Ohne zu wissen, wohin wir fahren, ohne zu wissen, was wir tun werden, wenn wir dort ankommen. Wir gehen einfach los. Gott erscheint uns seltsam, denn seine Wege sind unergründlich. Er verlangt Gehorsam. Wohin gehst du? Das geht dich nichts an. Geh einfach weiter. Was möchtest du, dass ich tue, Herr? Das ist nicht deine Sache, folge du mir. Geh einfach weiter. Wo soll ich anhalten? Was geht das dich an? Geh einfach weiter. Also gehe ich los im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst. Und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Ich, er ist mein Leben. Ich, alles, wofür ich gelebt habe. Er liebte mich zuerst. Und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Meine Herren, ist dies die Zeit? Und während wir es noch einmal singen, schüttelt jemandem neben euch die Hand. Sagt, Bruder, Schwester, bete für mich. Ich werde für dich beten. Ich bete für mich, Bruder Neville. Wirklich aufrichtig. Bete für mich, Bruder. Bete für mich, Schwester. Bete für mich. Und bra. Bete, bete für mich. Bete für mich. Bete für mich, bete für mich, Golgatha. Denn ich. Lasst uns die Hände nun zu ihm erheben. Ich lieb. Wahre Liebe. Er liebte mich zuerst. Und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Ja, ich. Von ganzem Herzen. Komm bitte, Bruder Neville. Ich gehe zurück. Gib die Zeit für die Versammlung bekannt.